Hey guys, what's up? This is Karan Hittman, and you're listening to The Upside, the fantasy football podcast with Christian and Raphael. It's going to be a great session. Make sure you guys continue to tune in for more.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist auch diese Woche wie immer Raphael. Ihr hört unsere Folge zu Buy-Low- und Sell-High-Kandidaten, jetzt wo es langsam ja, in Richtung Dynasty geht, weil ihr wisst, Fantasy-Football ist das ganze Jahr. Und bevor wir dazu kommen, Raphael, werden wir natürlich auch über die Spiele des gestrigen Abends sprechen. Wie erging es dir?
Oh, das war, also ich fand die Spiele, die hatten so richtig Pfeffer, ne? Also das war, glaube ich, also klar, Chiefs haben natürlich die Bills rasiert, aber ich fand gerade Green Bay gegen Tampa Bay, das war richtig aufregend, auch als neutraler Zuschauer. Gut, man muss natürlich bei mir immer betonen, dass ich ganz kranker Football-Fan bin, aber ja, es war unfassbar intensiv und ach man, ich hätte so gern, dass die Giants annähernd so gut wären wie die vier Teams, die da jetzt in den Championship-Final standen. Ne? Das wäre so schön.
Ja, also das zweite Spiel hat mir jetzt nicht so viel gegeben, weil irgendwie, weiß ich nicht, hat mich nicht so gepackt, weil irgendwie war die ganze Zeit klar, die Chiefs regeln das. Aber das erste Spiel, was ich dann natürlich auch live geguckt habe, das andere nur in der Condensed Version, das war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, das hat mir auch gefallen. Mhm. Man könnte jetzt, böse Zungen würden behaupten, das war eine Jameis Winston-like Statrate. Also Jameis Winston hätte die Bucks genauso in den Super Bowl geschossen. Aber gut, Tom Brady hat natürlich seine Sache, vor allem in der ersten Halbzeit, muss man da sagen, überragend gemacht. Also völlig verdient dann auch letztendlich jetzt im Super Bowl. Ich tue mich ein bisschen schwer. Ne? Also ich mag ja, oder ich glaube nicht, dass die Chiefs zu schlagen sind. Aber irgendwie Tom Brady und dann auch noch Gronk und Mike Evans und so, das sind ja alles schon relativ sympathische Leute, finde ich zumindest. Ich weiß, dass das durchaus viele andere anders sehen, aber ich habe da schon Bock.
Ja, vielleicht sehen das ein paar anders bei Tom Brady, weil der einfach so viele Titel geholt hat und einfach so, ja, manche sagen dann, dass er arrogant ist und so, keine Ahnung. Ich habe ja schon vor mehreren Wochen mal gesagt, dass ich da diese ganze Patriots-Dynasty mehr aus der Hater-Sicht so beurteilt habe und gesehen habe, was ich im Nachhinein bereue, weil man da einfach Credits geben muss, dass es einfach unfassbar gut war und gut ist. Und Brady ist einfach unfassbar gut. Und ich gönne dem das auf jeden Fall, wenn er das wieder reißt, das wäre richtig krass. Ist natürlich so, dass das natürlich eine harte Nummer wird. Ne? Ich meine, die Chiefs sind einfach so dynamisch, sind so gut. Die sind ja nicht nur im Passing-Game gut. Ne? Da sind sie schon unfassbar krass und haben ja Playmaker überall. Aber die machen ja auch Jet-Sweeps so für 50 Yards, ne? Das ist so Standard für die. Die sind so gut einfach nur. Das ist, ich glaube, das hat die Liga so in dem vollen Umfang noch nie gesehen. Und allein diese Pre-Snap-Movement-Geschichte mit Shift oder Motion und so, ne, hatten die gestern 84% der Plays, hatten die diese Elemente ausgepackt. Und der Season-Average ist bei 66%. Also die sind einfach so kreativ auch in ihren Plays. Und ja, das ist schon echt krass. Ne? Ich kann mich noch erinnern, als die Bills, ich weiß gar nicht, was für ein Score, ich glaube, die Chiefs haben, glaube ich, gescored, aber auf jeden Fall stand es irgendwie 31-15 und die Bills haben irgendwie dreimal ein Field-Goal geschossen, bei 4.3, 4.2 und nochmal 4.3 und wenn man dann zusammenrechnet, wenn die dafür gegangen wären und jedes Mal den maximalen Erfolg gehabt hätten, ne? Also jedes Mal ausgespielt plus Touchdown, dann wären die immer noch mit 3 Punkten hinten gewesen. Ne? Also das zeigt einfach, dass du musst ultra aggressiv sein gegen die Chiefs, du musst quasi bei jedem Drive scoren, du musst bei jedem Fourth Down in der gegnerischen Hälfte eigentlich dafür gehen, weil die Offense halt jederzeit Touchdown machen kann. Ne? Also es war wirklich auch gegen die Bills wieder, gegen eine relativ gute Defense, sage ich mal, schon echt krass. Ne? Wenn du überlegst, mit dem Fumble von Hartman hatten die Bills ja schon früh einen Vorteil. Ne? Der erste Drive war ein Field Goal, da hätten sie eigentlich schon für gehen müssen, weil du weißt, okay, die Chiefs werden punkten, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann beim zweiten Drive oder quasi der Wechsel dann beim Fumble, also der Return-Fumble von Hartman, war dann der Touchdown von den Bills. Ne? Das heißt, die waren dann direkt in Führung mit 9 Punkten und die Chiefs machen dann in den zwei Possessions danach zwei Touchdowns und führen dann mit 14-9. Ne? Also das ist einfach, diese Dynamik, diese ist einfach unglaublich. Und ich wage es auch zu bezweifeln, dass Tampa Bay da ja was melden kann. Ist natürlich sehr spannend, ne? Diese ganzen, ich meine, die haben ja Waffen, die Buccaneers, die haben auf jeden Fall Waffen, und der Foreman Rush kam ja ziemlich krass durch gegen die Packers. Die Chiefs werden Offensive Line Probleme haben, beziehungsweise Ausfälle. Das könnte so ein bisschen für Spannung sorgen, aber die Buccaneers müssen wieder so aggressiv sein wie gegen die Packers, ne, wo sie da irgendwie vor der Halbzeit noch das Fourth Down ausgespielt haben, dann den Touchdown gemacht haben. Also da muss schon viel zusammenkommen. Ich bin auch ganz klar bei den Chiefs, aber ich bin ultra gespannt und ich hab richtig Bock, weil ist schon geil, ne? Mahomes, so der junge, aufstrebende, argumentativ beste Quarterback der Liga gegen den GOAT, ne? Es gibt keinen, der da irgendwie annähernd in die Diskussion kommt. Und da bin ich schon echt krass gespannt, was da abgeht.
Ja, verlieren für die Bucks werden es sowieso Bruce Arians und Brian Leftwich, die Playoff Lenny dann irgendwie auf First Down pounden werden. Playoff Lenny hat auch bessere Super Bowl MVP Odds als zum Beispiel Mike Evans oder Chris Godwin. Das sagt schon einiges aus. Gut, liegt natürlich daran, dass wenn der Running Back gut aussieht, nee, wenn der Wide Receiver gut aussieht, dann wird der Quarterback wahrscheinlich Super Bowl MVP. Aber nichtsdestotrotz, also das sagt ja schon alles, das möchte ich mir einfach. Also wäre schön, wenn die irgendwie jedes First Down von Tampa irgendwie rausschneiden könnten und wenn wir da so eine Option machen könnten. Aber ja, an für sich, also ich sehe da nicht großes Upset-Potenzial, aber würde mich natürlich über ein spannendes Spiel freuen. Das ist eigentlich die Hauptsache, ne? Mir ist es ja ziemlich egal, wer gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab richtig Bock eigentlich. Also mal gucken, wie ich mich wachhalten werde. Vielleicht mit Teleschocken mit ein paar Leuten. Aber das läuft schon. Nochmal kurz Werbung gemacht für Lars und seine Plattform. Also schon geil da. Gute Corona-Unterhaltung. Ja, genau. Also der Super Bowl wird laufen. Und haben wir sonst noch was zu sagen zu den Spielen? Oder sollen wir direkt weitermachen?
Wir können, glaube ich, weitermachen. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel vor, ne? Also, ja. wenn ich mir so unsere Konversation während der Woche anschaue, dann ist ja heute auf jeden Fall einiges los.
Ja, wir haben uns extra mal abgesprochen, was Spieler angeht, damit wir nicht beide irgendwie Sticht sagen und dann hat sich die Sache erledigt. Deswegen sind wir aber leider auch irgendwie zu einer Vielzahl an Spielern gekommen, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie viel, es hat bei mir auf jeden Fall irgendwie zwei Seiten gefüllt mit ein paar Notizen dabei. Also seid gespannt, wir haben einiges dabei, kommen aber natürlich vorher, ihr solltet übrigens gut zuhören, ich habe mir extra nochmal aufgeschrieben, wen wir letztes Jahr so genannt haben. Letztes Jahr waren unsere By-Low-Kandidaten David Montgomery, Alvin Kamara, Robbie Anderson und unter anderem waren Sell-High-Kandidaten dann DJ Chark, also hört uns zu. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, fangen wir natürlich mit ein paar News an und da wird es jetzt sehr spannend, denn das Quarterback-Karussell in der NFL, das dreht sich. Das fängt langsam an, sich so ein bisschen zu drehen, sage ich mal. Die erste News, die heute reinkam, fangen wir mal chronologisch umgekehrt an, ist, dass Aaron Rodgers sozusagen nicht weiß, ob er bei den Packers weitermacht. Was sagst du dazu, Raphael?
Entweder ist es einfach Drama Queen, ne? Dass der einfach so krass enttäuscht ist, dass er jetzt erstmal keine. Also ich meine, der ist ja jahrelang im Geschäft, ne? Der weiß ganz genau, dass solche Aussagen für Gesprächsstoff sorgen. Aber rein im Vakuum betrachtet macht das ja null Sinn für ihn, die Franchise zu verlassen. Und für die Packers macht es auch irgendwie keinen Sinn, den ziehen zu lassen. Also ich glaube, da ist nicht viel dran. Ich glaube, das ist mehr Drama Queen. Aber wenn man nach dem Spiel so eine Aussage oder solche Aussagen tätigt, dann muss man auf jeden Fall schon mal die Ohren spitzen. Mhm. Also wenn der das Quarterback-Karussell anstößt, das wäre auf jeden Fall ein super Hammer, ne? Also ich weiß nicht, wo der hin. Also ich habe jetzt auf Ad-Hocs irgendwie keine Lösung, wo der hingehen kann, außer vielleicht Colts oder so. Ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht oder weiß jetzt keine Destinations, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass er da geht. Aber ich finde es auf jeden Fall schon krass, dass er da kein klares Bekenntnis gegeben hat. Ich meine, der hat jetzt einen langfristigen Vertrag, ne, wo der so schnell auch eigentlich nicht rauskommt und sagt dann, ja, es werden einige Abgänge dabei sein und ich weiß selber noch nicht, wie meine Zukunft aussieht. Das ist schon krass.
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich sehe jetzt nicht wirklich was beide Seiten dazu bringt, dass es genau so kommen wird. Also Green Bay will wahrscheinlich, dass er weitermacht. Oder was heißt wahrscheinlich? Also Matt LaFleur hat das ja schon gesagt, dass er auf jeden Fall Rodgers zurückhaben will. Und Rodgers wird, wenn er schlau genug ist, die Nummer 1 Offensive Line der Liga nicht verlassen und eben weiter damit spielen. Vor allem, wenn sie ihm dann vielleicht nochmal zusichern, ein paar Wide Receiver, oder was heißt ein paar, er braucht ja eigentlich nur mal einen guten Wide Receiver 2, der Devonta Adams ein bisschen an Arbeit abnehmen kann, dann läuft die Sache, ja. Also ich sehe da irgendwie überhaupt nicht den Sinn, ne? Gut, der Jordan Love Pick, der schwebt natürlich über allem. Also wenn Rodgers mal auch nur eine Durststrecke irgendwie hat über, keine Ahnung, 3-4 Spiele, wo er dann irgendwie nicht das Level zeigt. Aber bei allem, was wir auch über Aaron Rodgers die letzte Zeit gesagt haben, also vor dieser Saison, er war ja nie ein unterdurchschnittlicher Quarterback, ne? Er war ja immer auch durchschnittlich. Also teilweise sogar überdurchschnittlich, nur eben nicht der, was weiß ich, der Hall of Famer, für den er jedes Jahr gemacht wurde seit 2014. Also, aber er war ja trotzdem überer Durchschnitt. Das heißt, diese Carson Wentz-Story, die wird ihm ja gar nicht blühen, meiner Meinung nach. Und ja, dementsprechend.
Wird vielleicht ein bisschen Regression erleiden, aber eine natürliche, kein harter Drop-Off. Aber auch hier nochmal, ne, ich habe ja letzte Folge die Packers-Fans oder teilweise Packers-Fans so ein bisschen kritisiert dafür, dass sie so eine Victory Lap gezogen haben und dann die ganzen Experten und die ganze Analyse zum Draft irgendwie so belächelt haben. Aber muss ich auch gleichzeitig auch sagen, dass jetzt wiederum, ne, die ganzen Analytics Guys oder die ganzen Leute, die den Draft so zu Recht natürlich kritisiert haben, brauchen jetzt auch keine Victory Lap zu drehen und sagen, ja, siehste, hättet ihr mal lieber einen Wide Receiver gedraftet oder so. Ihr habt Dylan genommen und Love genommen, die haben beide nicht stattgefunden diese Saison. Dylan jetzt auch im Playoff-Spiel nicht. Aber das ist genauso unnötig, ne? Also dieses ganze Hin und Her Gehabe, wer hat Recht, wer hat kein Recht. Also man kann einfach festhalten, der Draft war nicht gut, aber die Saison der Packers war unfassbar krass und Rodgers war unfassbar krass. Und deswegen, ich glaube auch im Nachhinein, dass ein T. Higgins oder Chase Claypool da jetzt nicht viel mehr geholfen hätten. Also das mal dazu für die Packers-Fans, um da so ein bisschen zu schlichten.
Ja, also die wären an der Position ja auch gar nicht da gewesen, weil den Jordan Love-Pick fand ich ja zum Beispiel ziemlich geil. Aber ja gut, das wird man sehen, wie gut das war. Aber das AJ Dillon-Scheiß ist, das kann man natürlich inbrünstig so sagen, einfach weil es ein Running Back ist. Aber das lasse ich mal so stehen für meine Packers-Fans da draußen. Kommen wir zur nächsten News. Philip Rivers ist der nächste Quarterback. Der ist.
Aber was ich vielleicht mal sagen will, es ist natürlich in der Division, also NFC North mit den Bears, Vikings und Lions, bist du quasi schon Favorit immer auf die Krone da, zumindest in der Division. Und dementsprechend schon mal gut auf dem Weg in die Playoffs. Ne? Also es wäre für ihn auf jeden Fall, glaube ich, nicht so clever, die Packers zu verlassen.
Ja, ja. Sehe ich genauso. Jetzt hätten wir eigentlich direkt, wir machen trotzdem mit Philip Rivers weiter, weil Philip Rivers ist retired, also hat er schon bekannt gegeben. Was glaubst du passiert da? Sie haben ja letztes Jahr Jacob Eason gedraftet, der ein vielversprechendes Prospect ist, oder war. Ja, aber wird es das sein?
Ja, es ist, glaube ich, eher ein guter Backup. Von ihm habe ich mir auch letzte Saison ein bisschen Tape angeschaut. Das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht tun, weil es hardcore zeitintensiv ist und ja, die Resultate dann auch nicht so sind, dass man sagt, okay, oder beziehungsweise, ja, es ist so schwer herauszufinden, welcher Wide Receiver, welcher Running Back, welcher Quarterback, gerade bei Quarterbacks für mich unfassbar schwer zu sagen, wer in der NFL Erfolg hat und wer nicht. Deswegen werde ich das ganze Scouting auch dieses Jahr auf jeden Fall komplett sein lassen. Aber das war jetzt einfach nur mal so off-topic vielleicht. Wir werden ja einige Gäste haben, die sich damit ja 24 Stunden beschäftigen. Von daher werdet ihr auf jeden Fall gut versorgt werden. Ich werde mich da eher auf Player Profiler beziehen. Ich, was war jetzt die Frage mit Jacob Eason? Ja, ich denke, Eason ist eher so ein Backup-Quarterback und ich glaube, dass die da jemanden holen werden. Ne? Carson Wentz wird ja immer in Verbindung gebracht, gerade auch in Verbindung mit dem Headcoach. Die werden da bestimmt irgendwas machen und einen Quarterback holen, da gehe ich stark von aus. Aber was eine lustige Anekdote auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, dass die Packers-Fans so ein bisschen, ne? Aber ich die Giants-Fans, ne? Richtig gut auf jeden Fall auch, weil als Philip Rivers retired ist, kamen so Hall of Fame Bekundungen von einzelnen Fans der Colts oder auch vor allem der Chargers, völlig zu Recht meiner Meinung nach, weil Philip Rivers natürlich von uns in Fantasy immer niedergemacht wird, weil er einfach keinen Upside hat, ja, weil er kein Rushing Quarterback ist. Er ist natürlich in Real Life ein absoluter Hall of Famer für mich und dann musste ich leider mit ansehen, dass viele Giants-Fans den guten alten Eli Manning auf eine Stufe mit Philip Rivers geschoben haben und gesagt haben, dass Eli Manning in die Hall of Fame gehört, also eher als Rivers, weil Manning zwei Ringe hat. Und da musste ich mich leider auch für meine Giants-Fans schämen, von daher, ja.
Ja, das solltest du auf jeden Fall, aber ich glaube, genau darauf wird es hinauslaufen, weil...
Ja, das wäre traurig.
Das ist irgendwie so das Narrative, dass man irgendwie den mit den zwei Ringen dann eher in die Hall of Fame packt, als den, der über... weiß gar nicht, wie viele Jahre war er jetzt in der NFL? Also sagen wir mal 20 Jahre. 15, kann, ja, irgendwie sowas wird es sein. An die 20 Jahre fast. In der NFL jedes Jahr mit ein paar Ausreißern irgendwie Top 5, mindestens mal Top 10 Quarterback in Efficiency Stats und allem Pipapo war. Nur weil er keinen Ring hat.
Und du weißt, ne? Du weißt, ich bin der größte Eli Manning-Fan, den es gibt.
Ja, ich habe mich gerade schon gewundert, dass du das aber.
Und das ist einfach, das wäre einfach frech. Also Eli Manning hat mit der Hall of Fame so viel zu tun, wie ich mit der Mondlandung.
okay, alles klar. Aber ja, Jacob Eason, vielleicht werden die Colts ja einen holen, was mich zum nächsten Quarterback bringt. Matthew Stafford wird ja getrennte Wege mit den Lions gehen. Matthew Staffords Frau hat sich auch auf Instagram quasi schon von der Stadt, also von Michigan, das ist jetzt keine Stadt, aber hat sich von allen verabschiedet. Und ja, was passiert da? Holen sie vielleicht Matthew Stafford? Die Indianapolis Colts haben 68 Millionen Capspace, mit Pittman und Campbell vielversprechende junge Receiver. Plus eventuell X aus der Free Agency dann. Es gibt einen, boah, ich weiß gar nicht sein Twitter-Handle, Entschuldigung, aber Michigan irgendwas, der hat ein Modell gemacht, wo er Matthew Stafford quasi in die Teams setzt und die Saison mit ihnen simuliert. Und da haben die Colts tatsächlich den besten Rekord. Mit Matthew Stafford gehen die 12-4. Also wäre das ein guter Landing-Spot, Raphael?
Ja, klar, mega wäre das. Das wäre richtig gut. Aber ich denke, da kommen einige Teams in Frage, die halt vielleicht nur einen Average Quarterback hat. Ich denke, Matthew Stafford gehört schon eher so in die Top 10. Also Borderline Top 10 vielleicht, ne? So in die Region Top 10. Das wäre ein Upgrade für viele Franchises und klar, jede Franchise, die sage ich jetzt mal, die eine stabile Defense hat, die eine gute O-Line hat, die ein paar gute Receiver haben, die müssen zuschlagen. Ne? Also ich denke mal, 49ers sind da bestimmt auch gut im Gespräch. Also Shanahan plus Stafford, das wäre bestimmt auch richtig krass. Also ich glaube, die zwei sind da ganz vorne mit dabei, denke ich mal.
Ja, die 49ers hört man ja sowieso ganz gerne bei solchen Gerüchten. Die habe ich hier auch drin. Die hat er auch simuliert mit 10-6. Würden die Saison beenden, wären wahrscheinlich dann sicher in den Playoffs. Und ja, ich glaube, Ayuk und Samuel würden da massiv dann von profitieren. Also wäre auf jeden Fall schon ziemlich geil mit Shanahan. Für mich natürlich nicht als Cardinal, aber...
Ich wollte gerade sagen, mit 10-6 bin ich mir gar nicht sicher, ob man da unbedingt safe drin ist, ne?
Ja, mit 7 Playoff-Plätzen.
Ach stimmt, dann wäre es die NFC West dieses Jahr, die drei Teams stellen könnte.
Ja, die NFC West, das waren auch die, wie nennt man das? Also
am Anfang des Jahres waren die richtig krasse.
Mir fällt der Begriff gerade nicht ein, aber am Anfang des Jahres gehypt und dann halt einfach nur Code am Ende. Was nicht zuletzt auch an den Arizona Cardinals lag. Aber gut, für mich als Cardinal wäre es halt blöd. Deswegen geh lieber nach Indianapolis oder nach New England zum Beispiel, die hat er auch im Modell gehabt, die sind mit 10-6 auch ebenfalls dann projected, haben den viertmeisten Capspace mit 54 Millionen, ja, haben halt Belichick, ne, und Patricia geht ja auch zurück zu den Patriots, also ich weiß nicht, wie gut er mit Stafford klarkam, vielleicht ist das ja ein gutes Argument.
Ja, die müssen eben aber auch schon sagen, ey, wir holen dir ein paar Free Agent Wide Receiver, ne? Weil
mit dem,
was sie da gerade haben, da kannst du ja nichts mitmachen. Ne? Also Cam Newton war natürlich schlecht, aber da war ja auch nicht viel mehr drin gewesen mit anderen Quarterbacks, weil das ist einfach, der Receiving Core ist grottenschlecht.
Ja, dem ist so. Ja, ich habe noch ein Team, was mir so eingefallen ist und die waren dieses Jahr auch in den Playoffs, das war Washington und da hat halt der Quarterback gefehlt, ne? Also Alex Smith ist halt ein guter Quarterback, aber ein Einbeiniger kann es halt dann auch nicht mehr retten. Und die brauchen halt einen. Und das könnte so das letzte fehlende Piece irgendwie sein. Habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Ich vermute mal, die wird er auch in dem Modell gehabt haben, mit 9-7 dann projected, auch jetzt nicht.
9-7? Ein positiver Rekord?
Ja.
Krass. Ja, da bist du safe drin bei uns. In NFC East bist du dann, das wäre krass.
Siehst du, Road to Super Bowl, wenn Stafford nach Washington geht. Aber ich kann mir den irgendwie in diesen Trikots nicht vorstellen. Das irgendwie
ja, stimmt. An die habe ich jetzt aber auch gar nicht gedacht, aber die wären echt auch ein Landing-Spot für, ja, stimmt, die haben eigentlich eine ziemlich gute Baseline, ne? Die haben, die könnten dann ein paar Ressourcen noch in die Offensive Line stecken. Die Defense ist ja eh schon ziemlich gut. Receiver könnten sie natürlich noch ein, zwei holen, aber da gibt es ja auch Corey Davis, würde wahrscheinlich auch nicht so teuer sein. Marvin Jones ist auch Free Agent. Also da könnte man einiges machen. Also Washington ist gar nicht mal so abwegig, ja.
Ja, Stafford kann direkt, genau, Marvin Jones oder Kenny Golladay mitnehmen, ne?
Mal sehen. Beide plus McLaurin, ja, das wäre natürlich
ja,
krass.
Ja. Ja, gut, das wären so die News zu den Quarterbacks. Gab natürlich auch wieder ein paar ja, Coaching-Verpflichtungen. Werden wir noch drauf eingehen, wie gesagt, vielleicht dann mit Adrian. Und dementsprechend würde ich in das Thema so ein bisschen einsteigen. Und so ein bisschen einsteigen möchte ich mit Duke Nukem Forever, mein persönliches Duke Nukem Forever, also wird wahrscheinlich irgendwann erscheinen, vielleicht auch nie. Das ist mein Artikel zum Trading mit FIFA. Und jetzt werde ich mal vorstellen, wofür die Buchstaben überhaupt stehen. Man kann es natürlich auch bei uns bei Patreon lesen, in meinem meiner Rookie-Draft-Analyse. Die gibt's auch immer noch auf Patreon. Letztes Jahr im März oder so müsste ich die wahrscheinlich hochgeladen haben. Also da habe ich nochmal ein bisschen analysiert, was, wie solltet ihr im Rookie-Draft eigentlich vorgehen? Und ja, ich habe tatsächlich stundenlang überlegt, was für ein, wie nennt man das überhaupt, wenn man ein Wort, also was jeder kennt, nimmt und dann, also keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich was haben, was jeder kennt, was sprechend ist, was man immer behält, wo man immer weiß, wofür die Buchstaben stehen. Und ja, ich habe tatsächlich stundenlang überlegt, was nehme ich für Wörter für die einzelnen Buchstaben von FIFA. Und das erste F in FIFA steht für Finished. Denn Finished sind die Lessons learned aus der vergangenen Saison. Was lief schief? Wo hatte man Glück? Und ja, wie haben andere GM getradet? Mit wem konntet ihr gut traden? Und so weiter und so fort. Also einfach das ganze Revue passieren lassen. Geht natürlich auch für jede Woche in Redraft. Ne? Werde ich noch in dem Artikel irgendwann mal in 10 Jahren beschreiben. Beschrieben haben. Ich werde es beschrieben haben irgendwann mal. Das zweite ist Immediate. Immediate. So ist das gesprochen.
Wer uns auf Twitch nicht folgt, der Christian sagt auch Kevin Durant.
Ja, ist immer noch. Kevin Durant, klar. Ist mein bester. Ich habe übrigens McGoldie geschlagen. Mein erster Sieg, nachdem ich 4-0, glaube ich, gegangen bin. Oder 3-0.
Hast du nicht James Harden?
James Harden, Kevin Durant habe ich und noch viele andere Stars. Ich weiß gar nicht, warum ich da so abschkote.
Ja.
Also Jimmy Butler habe ich auch noch, aber der ist ja schon irgendwie seit 10 Spielen verletzt. Ja, heißt der Jimmy? Ja, ne? Ich glaube schon. Boah, ich kenne die Jimmy, NFL, NBA-Namen kenne ich besser als die NFL.
Jimmy Leute. Bucket, ja.
Bucket? Mhm. Weil er so viel Körbe wirft, oder was?
Mhm.
Ah, ja, siehst du? Ja, boah, Schlau-Typ, oder? Mhm. Auf jeden Fall, wie kam ich jetzt darauf? Ich habe auf jeden Fall Goldie geschlagen, keine Ahnung. Immediate, ach ja, wegen der Aussprache. Bewertet den aktuellen Status in eurer Liga. Seid ihr Contender, seid ihr im Umbruch oder irgendwas dazwischen? Wo sind die Schwachstellen in eurem Kader? Könnt ihr euch da auch schon angucken? Habt ihr gute Depth oder eher Spitze? Ja, und dann geht's so ein bisschen in den Forward Progress. Hast du deine Finished und Immediate Bewertungen bei uns in der Dynasty schon gemacht, Raphael?
Also ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich weiß, wo mein Team steht. Ich weiß, dass ich, also wie viele Superstars ich habe. Ich weiß, wie viele Starter ich habe und ich weiß, wie, also was für Upside-Spieler ich habe und ich weiß auch, welche Spieler ich ersetzen werde, sobald der erste Name kursiert, irgendwie in den, wenn es Training-Camps gibt, ne, die ich dann rausschmeißen werde. Also mein Gerüst von meinen Teams, das kenne ich alles, ja.
Ja, ich habe gesehen, dein Team ist sehr ausgeglichen. Ich wollte in der Offseason was entwickeln, was euch so ein bisschen die Hilfe gibt, wo ihr sehen könnt, wo haben andere Kader ihre Stärken, ihre Schwächen, wo habt ihr selbst Stärken, Schwächen anhand des ECR und so ein Quatsch. Und ich habe dann mit Tan geschrieben. Tan ist der Entwickler von Dynasty, einer der Entwickler von Dynasty Process auch. Die haben auch einen Trade Calculator, dazu später noch was. Und die haben Dynasty Assistant, heißt es, glaube ich, entwickelt. Also googelt gerne mal Dynasty Assistant. Da könnt ihr zumindest mit Sleeper und MFL geht's, meine ich, eure Liga synken. Und dann könnt ihr sehen, ja, wo liegen eure Values und wo habt ihr Stärken, Schwächen auf Basis des ECRs halt. Aber das legen sie alles offen. Also ihr könnt euch bei Bedarf dann auch angucken, wie sie das genau berechnen, dies, das. Also das nimmt euch das Ganze schon mal zumindest in erster Instanz das Ganze schon mal gut ab. Also da habt ihr schon mal einen guten Überblick über die gesamte Liga. Und ja, hat mir
ist
auch...
Ist eine geile Sache, Arbeit ist eine geile Sache, weil ja, sorry. Ist eine geile Sache, weil viele kommen ja, also sind dieses Jahr erst zum Fantasy Football gekommen, haben dementsprechend vielleicht dieses Jahr ihre erste Dynasty-Saison gespielt und haben immer noch nicht raus, wie sie ihre Spieler bewerten sollen. Und das könnte natürlich enorm helfen. Ne? Natürlich auch dann Fragen an uns senden und auch unsere Spieler, die wir jetzt hier vorstellen, und ein bisschen darüber reden, was ist bei Low, wann sollte man, ne, auch diese FIFA-Evaluation. Aber sowas hilft natürlich ungemein, ne, gerade Anfängern.
Ja. Mega. Dann ja, genau, hatten wir Finished Immediate, also Fee, und jetzt kommt das F und das nächste F steht für Future. Das steht für das Scouting von Prospects. Natürlich nicht nur Prospects, sondern guckt euch auch an, wer geht in die FA, also in die Free Agency, wo könnten die Leute eventuell landen, ne? Also geht's ja um viel mehr, weil du scoutest ja dieses Jahr keine Prospects, hast du gesagt, aber du kannst in Future auch aktiv werden. ja, und das sollte man übrigens auch ohne Draft-Picks tun, habe ich mir extra notiert, weil ich habe zum Beispiel in unserer Dynasty ja gar keine Draft-Picks und ich mache es halt trotzdem, um dann eben den Hidden Gem irgendwie als Undrafted Free Agent oder sowas zu kriegen, ne? Oder was weiß ich, vielleicht gefällt mir einer so sehr, dass ich unbedingt einen Pick in der ersten Runde brauche oder was weiß ich nicht alles. Macht es auf jeden Fall trotzdem. Und das Letzte, nach Finished, Immediate und Future ist Action. Ihr müsst aktiv werden, evaluiert die Roster eurer Gegner auch. Ne? Das eben war es ja so ein bisschen für euch, euren Status bewerten und jetzt auch die Roster eurer Gegner und werdet einfach aktiv. Tradet aktiv, wartet nicht, bis euch irgendjemand ein Angebot macht, sondern ja, tradet eben aktiv und seht zu. Das Ganze in einem Artikel irgendwann in 10 Jahren auch nochmal im Detail an einem Beispiel veranschaulicht. Finished, Immediate, Future, Action, FIFA. Let's fucking go.
Ja.
So, jetzt steigen wir in das Thema ein. Es geht vor allem um Trades, ne? Buy low, sell high. Und bevor wir zu Trades kommen, also wir steigen doch noch nicht ins Thema ein, weil ich habe noch eine Frage, die wir noch haben, Raphael. Wir müssen nochmal ein Stück zurückgehen. Und zwar, bevor wir traden, draften wir. Wenn wir jetzt eine Dynasty neu aufsetzt, wurden wir gefragt, es gibt ja hier Kentucky Derby, Draft Your Draft Pick, empfehlen wir ja immer, damit ihr selbst beeinflussen könnt, wo ihr draftet. Und wir wurden gefragt, übrigens muss ich mich da jetzt auch nochmal entschuldigen, in der letzten Folge habe ich versucht, ein paar Namen zu droppen. Ich wurde von Talca in die Liga Upside Dynasty, hier heißen sie, glaube ich, sind noch auf Namenssuche, also gerne Vorschläge in den Discord-Channel, wurde ich da reingerufen und ja, musste eben die Tipps von der NFL bewerten, nach Spread dies, das und dann eine Rangfolge machen. Und ich habe Talca gesagt, Talca, ich werde es in der nächsten Folge, werde ich alle Namen droppen in der Reihenfolge, wie sie picken. Und es war am nächsten Tag tatsächlich, dienstags kommen wir raus, genau, dienstags, höchst amüsant, kann ich euch sagen.
Also vor allem beim Schneiden war mega geil, weil ich habe manches nicht so verstanden und ich habe gehört, wie du sick gesagt hast. Ne? Ja, das wäre sick oder das ist sick. Und dann beim Schneiden, hat er gerade sick gesagt? Das ist so voll untypisch für dich, ne? So, ich habe mich echt kaputt gelacht, aber das war, nach der Folge hast du mir dann gesagt, ey, ich habe deswegen so viele, ja, Michael Schofield oder Schofield hast du gesagt.
Ich habe noch nie Prison Break gesehen.
Ja. Richtig gut auf jeden Fall. Aber echt eine geile Sache auf jeden Fall. Richtig cool.
Ja, also ich hoffe, die Leute haben sich gefreut, aber ich muss mich natürlich bei allen anderen entschuldigen. Und in der Liga dürfen die halt jetzt ihre Draft-Position picken, haben sie wahrscheinlich schon gemacht. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wenn du jetzt nochmal so eine Draft-Position picken könntest, welche würdest du nehmen? Ich habe eine Antwort. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen willst. Heraus.
Es kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie du die Dynasty angehen möchtest. Möchtest du eher direkt in den Win-Now-Modus gehen? Möchtest du eher vielleicht so ein 3-5-Jahre-Package schnüren oder willst du komplett in die ganze Zukunft investieren und eher nur junge Spieler holen und dann gewissermaßen nur Wide Receiver holen, die auch dann vielleicht nicht älter als 27 sind oder so? Da würde ich das halt ein bisschen abhängig von machen. Ne? Wenn ich jetzt wirklich im Win-Now bin, dann würde ich halt die ersten 4 Picks nehmen und mir da halt einen Running Back holen. Den ich dann natürlich dann auch versuchen würde, nächstes Jahr wieder zu verkaufen. Also es ist natürlich in Dynasty immer so eine Sache, ne? Du bleibst, also das Team, was du hast, musst du natürlich auch immer pflegen, immer natürlich evaluieren, was du machen kannst mit deinen Spielern. Aber wir wissen alle, ne, Running Backs machen die meisten Punkte. Je nach Formation oder je nach Lineup würde ich dann in den ersten 4 Picks, wenn ich im Win Now bin, einen Running Back nehmen. Und ich würde sagen, nach den ersten 4 Start-Running Backs würde ich fast schon immer einen Wide Receiver nehmen. Das heißt, wenn ich nicht die ersten 4 will, sondern von 5 bis 12, sagen wir mal, dann würde ich so Position 10 oder so nehmen, 9, 10, weil ich da immer noch einen absolut guten Wide Receiver bekomme in einem guten Alter und natürlich dann in der zweiten Runde wieder früh dran bin und mir den zweiten, eventuell, je nachdem, was für eine Strategie ich habe, den zweiten Wide Receiver holen kann. Aber das ist wirklich sehr theoretisch, kommt für mich ganz drauf an, in was für einem Modus du bist.
Ja, du hast es hervorragend beantwortet, würde ich sagen. Also diese Strategie mit den jungen Receivern oder beziehungsweise den jungen Leuten, ja, also die hat zwar jetzt für mich geklappt. Ich habe ja, wann hatten wir unseren Startup-Draft? Wir sind jetzt in der zweiten Saison gewesen, ne? Also die erste Saison von uns habe ich ja nur komplett junges Gemüse gedraftet und die erste Saison war auch dementsprechend echt kacke. Also das hat auch, ja, schon Spaß gemacht, weil unsere Dynasty halt geil ist, aber war schon sehr, wie soll ich sagen, also sehr, ich wusste halt nie, wen ich aufstellen soll, ne, weil irgendwie hat dann mal einen Spieltag Marquise Brown total abgeliefert in seiner Rookie-Saison, dann am nächsten Spieltag habe ich ihn aufgestellt, ja gut, dann macht er halt 3 Punkte, dafür ein anderer junger Wide Receiver wie Deebo Samuel hatte ich, glaube ich, auch seinen 20-Punkte-Game, also das ist schon sehr frustrierend dann teilweise, aber ja, hat sich ausgezahlt, aber ich würde es trotzdem irgendwie keinem empfehlen, nach Alter zu gehen. Also das
es
schon
hat
mal,
sich auch, komm, ja. Es hat sich nicht ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt, weil du unfassbar gut getradet hast. Ja, das war jetzt der einzige Grund. Also dein Draft war scheiße, auch im Nachhinein. Aber du hast einfach unfassbar gut mit Picks rumhantiert und dann Picks wieder eingetauscht für Spieler, Spieler eingetauscht für Picks und hin und her und die ganze Zeit am Ball geblieben. Und deswegen hast du diese Liga gewonnen, aber dein Draft war kacke.
Okay, ja, ist eigentlich auf den Punkt gebracht, ja, also ich würde es keinem empfehlen, ja, tatsächlich, und ich würde es eigentlich genauso machen wie du, also ich würde immer den höchsten Draft-Spot nehmen, wenn ich an erster oder zweiter Stelle meine Position aussuchen kann, dann würde ich auf jeden Fall die 1 oder 2 nehmen, weil ich versuche dann entweder aus dem Draft-Spot den meisten Value zu kriegen, ich versuche den zu traden natürlich, und wenn ich nicht traden kann, kriege ich halt einen der besten Running Backs, das ist so mein Motto, aber wenn, wie du schon sagst, so die ersten, ja, weiß nicht, ob 4, 5 so weg sind, dann gehe ich lieber einen Turn hinten raus und pick mir dann eben in der zweiten Runde den besten verfügbar. Ne? Also wie du schon sagst, hervorragend gemacht, genau. Und ich würde sagen, es gibt noch so zwei Sachen, die ich mir notiert habe. Je näher der Draft rückt, also der NFL-Draft, für Trades jetzt, Entschuldigung, ich habe die Überleitung im Kopf gemacht, also wir gehen jetzt über zu unserem
Ey, das muss ich mir merken, das finde ich super.
Wir gehen jetzt über zu unseren Buy-Low- und Sell-High-Kandidaten und das passiert ja alles in Trades. Und für Trades muss man in Dynasty halt, gibt's so bestimmte Zeitfenster, würde ich mal behaupten. Und jetzt gehen wir halt in Richtung des NFL-Drafts und je näher der NFL-Draft rückt, desto more valuable, auf Deutsch, desto wertiger werden Draft-Picks. Also wenn ihr zum Beispiel den First-Pick haltet, dann haltet jetzt erstmal die Füße still, bis der Senior Bowl ist, bis so die ersten Analysen kommen, die ersten Gäste bei Upside erscheinen und dann könnt ihr das Ding für richtig Kohle verscherbeln. So ist es jedes Jahr.
Ja. Auf jeden Fall. Das ist ja auch Teil deines FIFA-Beitrages auf Patreon. Wenn du die ersten 5 Picks, die sind natürlich am Draft-Tag mit dem meisten Value, weil der Hype ist real dann, ne? Also jeder redet über den besten Running Back, jeder redet über Etienne, über Harris, jeder redet über Devonta Smith, über Jamar Chase, jeder redet über die ganzen Top Prospects und da haben die natürlich den meisten Value am Draft Day und da kannst du natürlich am besten verkaufen. Also damit würde ich auf jeden Fall immer warten, wenn ich Picks habe, um die zu verkaufen. Wie ist es denn mit Spielern zum Beispiel? Was sagst du da? Wo ist da der beste Zeitpunkt, jetzt in Dynasty Spieler zu kaufen oder zu ertraden? Ist es, würdest du die Free Agency abwarten, die jetzt im Mai startet oder im März, ne? Im März startet? Oder würdest du den Draft abwarten oder beides? Musst du erstmal bei beidem sehen, wo lohnt sich das Antizipieren? Was würdest du, also ich habe mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, so ein Buy-Low-Fenster jetzt schon zu sehen, weil ich würde eher die Free Agency noch abwarten und dann meine Spieler traden. Also jetzt nicht bei jedem, ne, bei einem Sieg oder so, zu dem wir ja gleich kommen. Das würde ich jetzt schon machen, weil da wird sich nicht viel ändern. Aber es gibt schon den ein oder anderen Running Back, Wide Receiver, die man jetzt so eher als Buy Low hat. Vielleicht ein Damien Harris oder so, ist jetzt, der wird auch später noch genannt von mir. Da könnte natürlich vielleicht die Patriots noch einen Running Back signen oder einen Running Back draften. Natürlich nicht hoch oder so, aber dass der halt trotzdem noch Konkurrenz hat, weil der, ne, da werde ich ja gleich noch zukommen. Die Konkurrenz wird weniger. Aber wie siehst du das? Wann würdest du jetzt aktiv werden? Würdest du jetzt aktiv werden oder würdest du erstmal noch ein bisschen abwarten?
Ja, klassische Controller-Antwort. Also es kommt darauf an. Es kommt tatsächlich auf den einzelnen Spieler an. Also, ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, irgendwie bei Low Sell High zu finden, ohne jetzt nicht irgendwie 3 Stunden darüber zu philosophieren, was passiert mit den Leuten, ne? Also, ja. du hast zum Beispiel Kenny Golladay, hast du ja im Off eben mal kurz angesprochen. Was machen wir mit dem? Und Kenny Golladay ist halt für mich ein Buy-Low-Kandidat, wenn man davon ausgeht, dass er die Lions verlässt und zu einem dann ordentlichen Quarterback kommt. Er ist aber eben auch ein Sell-High, wenn man meint, er kriegt irgendwie den Franchise-Tag oder re-signed bei den Lions mit dann eventuell auch einem kotigen Quarterback. Das vielleicht denkt ja der andere, der ihn low-buyen will im Endeffekt, dass da ein Deshaun Watson hinkommt oder so und antizipiert das und denkt, hey, Kenny Golladay, und dann einigt man sich eben genau zu dem Preis, der beide ja zufrieden macht. Und deswegen kommt es da tatsächlich für mich sehr viel auf den Einzelfall an. Aber ich glaube, wenn man den Markt, sage ich einfach mal, anführungsstrichen schlagen will, dann muss man es eben jetzt machen, wo die wenigsten Informationen vorhanden sind. Ne? Also wenn du sagst, ich will erst traden, wenn die Free Agency, wenn ich weiß, was mit Kenny Golladay passiert ist, dann könnte es halt zu spät sein. Muss jetzt nicht sein, ne? Aber könnte halt sein. Und dementsprechend, glaube ich, ist das ideale Fenster schon jetzt so im vor März auf jeden Fall irgendwie. Nach dem Super Bowl vielleicht in die detaillierte Analyse gehen, viele Podcasts hören oder was weiß ich, vor allem uns natürlich, Leadblogger vielleicht auch hier und da mal lesen, vielleicht kommt da auch mal was. Und dann, genau, kriegt ihr Anregungen.
Ja, ich würde da so ein bisschen unterscheiden zwischen Running Backs, die in die Free Agency kommen, und Wide Receiver, die in die Free Agency kommen, weil bei Wide Receivern tendenziell die Lage besser wird. Und du dementsprechend vor der Free Agency die wahrscheinlich günstiger kaufen kannst, weißt du? Mhm. Bei Running Backs kannst du vor der Free Agency die wahrscheinlich besser verkaufen.
Ja, verstehe ich, ja.
Weil die dann vielleicht in eine schlechtere Situation kommen, ne? Nehmen wir jetzt einen Kenyon Drake zum Beispiel. Ja. Der hat wahrscheinlich jetzt mehr Wert, als wenn die Free Agency anfängt. Also einfach schätzungsweise antizipieren, das muss man natürlich jetzt machen, ne? Ja. In Wide Receiver, in Corey Davis zum Beispiel oder in Curtis Samuel oder so, ich glaube, die haben jetzt das Buy-Low-Fenster offen, und wenn sie in die Free Agency gehen und bei einer Franchise signen, dann wird es wieder teurer.
Ja, also genau, das passt. Jetzt haben wir schon viele Namen genannt, deswegen...
Da kommen noch einige, keine Sorge.
Ja, deswegen lass uns einfach einsteigen, und ich werde nachher noch was zu Trade Calculators sagen, das habe ich mir jetzt hier noch aufgeschrieben, aber ich will jetzt endlich in das Thema einsteigen, bevor wir dazu kommen. Deswegen, es gibt natürlich Buy Low und Sell High, aber ich würde mal sagen, wir fangen mit Buy High an. Das sind Spieler, die ihr einfach unbedingt haben müsst, ne? Wenn ihr jetzt nächstes Jahr voll auf Angriff gehen wollt, dann haut halt alles raus, um diese Spieler zu kriegen. Ich glaube, ich habe gestern auch, habe ich nicht sogar ein Angebot für T. Higgins gemacht? Ich habe auf jeden Fall Talca irgendwie Kamara angeboten, weil der hat echt ein gutes Team, ist mir immer aufgefallen. Ihr wisst es jetzt nicht, aber Raphael sage ich es gerade. Und dem fehlt so ein kleines Puzzlestück, ne? Also, wenn es genau euch so geht, dass euch ein Puzzlestück fehlt, dann ist der erste, den ich hier aufgeschrieben habe, du hast es eben schon angesprochen, Ezekiel Elliott. War bis Woche 5 Running Back 3 und Running Back 5 per Game. Also warum bis Woche 5? Klar, weil dann Dak Prescott ausgefallen ist. Hat danach sehr unter der Offense gelitten. Und von den 5 Spielen waren nur 2 in den Top 5, was PFF Rushing Grades angeht. Also er war auch danach, was Rushing angeht, immer noch produktiv. Ne? Es lag halt einfach an der Offense. Jetzt muss ich gerade überlegen, warum ich mir das aufgeschrieben habe, aber jetzt habe ich wieder den Faden bekommen. Also Rushing Grades von PFF haben sich danach ja nicht zum Schlechten gewandt. Ne? Die Passing Grades, Passing wäre schön, die Receiving Grades natürlich schon, einfach aufgrund des Quarterback Plays auch, aber sein Rushing ist unverändert gut. Und deswegen, Ezekiel Elliott ist nächstes Jahr wieder ein Top 5 Running Back. Ich sehe da überhaupt keinen Zweifel.
Genau, der große Unterschied war einfach, dass sie mit Dak Prescott einfach eine High-Power-Offense waren. Ne?
Genau.
Die haben in der ersten Woche gegen eine im Nachhinein, also gegen die beste Defense der Liga, gegen die Rams, in quasi nur 17 Punkte gemacht. Aber dann haben sie in Woche 2 40 Punkte gemacht, 31 Punkte, 38 Punkte und 37 Punkte mit Dak Prescott. Also die waren wirklich eine High-Power-Offense und dann halt nicht mehr, als er weg war. Ne? Und in der Zeit hatte Elliott halt 25 Touches, 28 Touches und dann dreimal 20 Touches. Du hast es angesprochen, der war Running Back 3 in der Zeit. Also der hat wirklich abgeliefert. Und ich habe mir das mal angeguckt und die Spiele mit Dak Prescott mir angeguckt und die Spiele ohne Dak Prescott, einfach was die Zahlen angeht. Und da sieht man auf den ersten Blick direkt, dass er mit Dak Prescott 5 Touchdowns gemacht hat in 5 Spielen und ohne Dak Prescott in 10 Spielen nur einen einzigen Touchdown. Das alleine reicht schon. Er hatte pro Spiel mit Dak Prescott 22,3 Fantasy-Punkte und ohne Dak Prescott 13,5 Fantasy-Punkte. Also ganz klare Sache, dass er halt ohne Dak, ja, ganz klar, dass die ganze Offense gelitten hat. Man hat natürlich noch O-Line-Probleme, die sie auch wieder fixen können. Und die Opportunity-Share war trotzdem immer noch hoch. Ne? Ist Running Back 6 in Snap-Share, Running Back 9 in Opportunity-Share, Running Back 5 in Carries, Running Back 4 in Targets, Running Back 9 in Red Zone-Touches. Also er war ja letztendlich trotzdem immer noch ein Running Back 10, Running Back 15 per Game. War natürlich eine enttäuschende Saison, war für mich immer noch ein Top 5 Running Back in Dynasty. Und man sollte den auf jeden Fall bei High trifft für mich, das trifft ganz gut zu. Also ich würde einiges für Ezekiel Elliott bezahlen.
Ja, ja, passt. Ich sehe auch gerade, warum Tyker den Trade abgelehnt hat. Das ist schon frech von mir gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Alvin Kamara für DeAndre Swift, T. Higgins und einen Second Runner angeboten. Hatte auf einen Counteroffer gehofft, aber das war Tyker schon so frech. Da hat er gesagt, nee, da lehne ich einfach kommentarlos ab. Da kommen wir nämlich auch zu dem zweiten Namen. Das ist T. Higgins. Also T. Higgins müsst ihr High buyen, müsst ihr zum Höchstpreis kaufen jetzt gerade. Ja. Ja, willst du mal anfangen und sagen, warum?
Ja, also man muss vielleicht mal festhalten, der ist ECR, White ist über 20, wo ich schon überrascht war, ehrlich gesagt. Also ich habe gedacht, vielleicht ist der ECR-wise noch ein bisschen tiefer, was wahrscheinlich dann noch besser wäre, um den für einen guten Preis zu bekommen, sage ich mal. Man muss bei T. Higgins auf jeden Fall festhalten, dass er in den ersten 10 Spielen mit Joe Burrow hatten die Bengals die vierthöchste Passrate, ne, mit 63%, also in der ganzen Liga. Und man muss natürlich dabei beachten, dass AJ Green wohl nicht mehr bei den Bengals bleibt, ne, er wird Free Agent. Ich denke nicht, dass sie ihn zurückholen werden. Ich glaube, das Ding ist auch schon durch. Und der hatte halt in der Saison 104 Targets, die jetzt frei sind. Ne. Die Opportunity wird halt dementsprechend hoch sein, durch die vielen Passing Attempts und durch die offenen Targets. Und wenn man überlegt, dass Cincinnati mit dem 5. Pick wahrscheinlich eher einen O-Liner holen, ne, also Penny Sewell wird da sehr oft genannt von Oregon, die werden den wahrscheinlich da an 5 nehmen, dann wird Bro dementsprechend mehr geschützt sein und die ganze Offense wird natürlich ein bisschen produktiver werden und ich glaube, da wird was ganz Großes entstehen bei den Bengals, rein, also von der Offensive her wird da viel entstehen und ich würde wirklich sehr, sehr viele Wide Receiver, die jetzt momentan in Redraft letztes Jahr oder im Verlaufe dieses Jahres noch vor ihm waren, abgeben, also wenn ich da an Cooper Kupp denke zum Beispiel, OBJ, Adam Thielen oder so, die würde ich alle im Vakuum für den T. Higgins abgeben und T. Higgins für mich auf jeden Fall auch ein Spieler, den ich ja so gut wie in jeder Dynasty schon angepeilt habe zu holen, aber die Owner wissen schon ganz gut Bescheid, dass der sehr, sehr viel Value hat.
Ja, genau. Ja, du hast die Passrate angesprochen. Ich habe das mal genauer angeguckt mit NFL Faster. Bis Woche 11 waren sie Nummer 4 in Early Down Pass Rate in neutralen Situationen. Also das heißt, bei einer Win Percentage, Win Probability von unter 20 und über 80 ist da rausgerechnet. Wird, wenn man da noch enger das Ganze schnallt, unter 30 und über 70 rausnimmt, sogar auf Platz 3 in Early Down Pass Rate. Also erstes und zweites Down natürlich, ne, weil drittes Down passt man eh, deswegen rausgerechnet. Und das ist noch nicht mal das Interessante, sondern für Fantasy ist ja eigentlich egal, wie oft sie generell im Verhältnis passen, sondern es ist wichtig, wie oft sie in Total passen. Und da haben sie auch einfach die meiste Volume. Ne? Die sind Nummer 2 in Pass Attempts per Game on Early Downs erstmal, so wie eben. Exklusive Two-Minute-Drill übrigens auch, mit 18 Pass Attempts. Da hat nur Kansas City mit 19 einen mehr und nach den Top 10 fehlen da mehrere Attempts pro Team. Also da ist man schon gut gestellt in Cincinnati. Und wenn man alle Filter rausnimmt, haben sie mit 46 Pass-Attempts pro Spiel zusammen mit den Dallas Cowboys, was mich auch ein bisschen überrascht hat, die meisten Pass-Attempts pro Spiel. Und da ist einfach so viel zu holen für die ganzen Wide Receiver. Nicht nur für T. Higgins, auch für Tyler Boyd. Aber ich glaube, T. Ja. Higgins ist vor allem das Target, was man braucht. Er ist auch mit AJ Green schon die Nummer 1 gewesen und ich wüsste nicht, was da irgendwie daran rütteln sollte im kommenden Jahr. Also das wird knallen.
Ja, absolut.
Ja. Dann haben wir natürlich, wie soll es anders sein, einen ja mehr oder weniger verletzten Spieler. Deren Value sinkt auch immer innerhalb einer Saison. Also da haben wir jetzt zum Beispiel, du hast eben schon OBJ genannt, weiß gar nicht, wie wir noch haben, aber unser Name, den wir jetzt hier haben, ist Michael Thomas. Und ja, musste ich mir gar nicht viel zu notieren, weil es halt Michael Thomas, ne?
Ja, hast du recht. Das reicht eigentlich. Ich habe mir paar mehr Sachen aufgeschrieben.
ein Glück.
Vielleicht muss man erstmal damit anfangen, was so die, ja, was so gegen Michael Thomas spricht. Ne? Also übrigens ECR Wide Receiver 6, was ich auch also relativ okay finde. Also ich habe jetzt gedacht, vielleicht wäre er auch da in dem Fall auch wieder ein bisschen schlechter bewertet, aber Wide Receiver 6 passt ungefähr, würde ich sagen, wenn man da das Alter sich anguckt, ne, der ist 27, wird im März 28, also wenn die Saison beginnt, ist er 28, was für Wide Receiver jetzt nicht unbedingt schlimm ist, ne, aber klar, da zählt man natürlich schon die Jahre, ne, haben wahrscheinlich noch 5 Jahre auf Top-Niveau, was natürlich viel ist, ne, aber je nachdem, in welchem Modus ihr gerade seid, ist das immer noch völlig in Ordnung. Das Quarterback-Play ist natürlich ein Riesenproblem, ne, also es wird wahrscheinlich keine High-Power-Offense mehr sein. Ne? Drew Brees wird auf jeden Fall retiren. Und dann ist halt die große Frage, wer übernimmt. Ne? Das Gute ist natürlich, dass ihr Michael Thomas aufgrund des Recency-Bias natürlich für einen guten Preis, denke ich, bekommt. Mhm. Wie gesagt, Wide Receiver 6 ECR hat mich ein bisschen erstaunt, weil diese 2019er Unmensch-Saison, ne, die haben wahrscheinlich schon mehr Leute vergessen, habe ich eigentlich gedacht, ne, weil mit seinen 149 Receptions für 1700 Yards und 300 Fantasy-Punkten, das ist ungefähr so wie Devonta Adams dieses Jahr gemacht hat, das haben, glaube ich, viele vergessen oder gerade auch viele, die vielleicht neu sind auch im Fantasy-Football, ne, und warum war er schlecht? Wegen seinem High-Ankle-Sprain, ne, und diese Verletzung bringt dich nun mal eine ganze Saison raus, ne, wir haben das gesehen bei Barkley, wir haben das gesehen bei Kamara, mit einem High-Ankle-Sprain ist nicht so Spaßen. Auch hier natürlich nochmal der Hinweis, ne, Spieler in Season mit so einer Verletzung muss man direkt verkaufen, da haben wir bei Michael Thomas ja auch gesagt und auch gemacht. Spieler, die ihn gekauft haben in der Saison, haben natürlich vielleicht daraus gelernt und wissen jetzt auch, okay, High Ankle Sprain ist immer eine riesen Alarmglocke. Ein weiteres Argument ist natürlich, dass Michael Thomas die einzige wirkliche Anspielstation bei den Saints ist und auch bleibt. Ne? Also ich glaube, mit den Picks, die sie haben, die haben Pick 28 und Pick 60, werden sie eher keinen Wide Receiver holen, sondern eher so die defensiven Baustellen adressieren, die sich natürlich jetzt auftun bei den ganzen Abgängen, die jetzt kommen werden, weil sie können natürlich das ganze Roster nicht mehr bezahlen und sie müssen einige Spieler ziehen lassen. Deswegen glaube ich, dass sie da ja keinen Wide Receiver in der Free Agency holen, auch eher nicht im Draft, vielleicht hinten raus, vielleicht können sie einen holen, aber Michael Thomas wird da die klare Eins bleiben und man muss sagen, dass er selbst mit Taysom Hill im Schnitt 9,3 Targets, 7,5 Receptions und 86 Yards hatte, was jetzt nicht reicht, um zu sagen, der wird ein Top 5 Wide Receiver, aber sogar da hatte der einen ordentlichen Floor, ne? Und wenn da halt irgendwas kommt in Richtung Winston, ja, Winston-like, dass man sagt, okay, die Offense wird immer noch pass-heavy sein, dann muss man sagen, ist Michael Thomas ja für mich das Paradebeispiel für ein Buy-Low, weil er wird den Preis, den man jetzt bezahlen wird, den wird er outperformen und ich würde wirklich auch so zum Beispiel jetzt DK Metcalf, ja, ist ein junger Wide Receiver in einer Offense bei den Seahawks, die wahrscheinlich eher wieder zum Run-Game gehen wird. Und ich würde DK Metcalf 1:1 gegen Michael Thomas tauschen oder auch einen DJ Moore oder auch einen McLaurin. Ich habe da Michael Thomas immer noch klar vorne, weil der war so ein Monster und ich glaube, das wird auch wieder zurückkommen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Saints in der Defense nicht so gut sein werden wie dieses Jahr. Die werden schlechter sein, die werden viel hinten liegen und die werden viel passen müssen. Und wenn dann annähernd normaler Quarterback stehen wird, also jemand anders als Taysom Hill, dann wird das auf jeden Fall auch wieder richtig fluppen.
Ja, also die Saints haben auch minus 100 Millionen Euro an Cap Space, also sie müssen 100 Millionen freimachen. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktionieren soll, aber
die werden ohne Defense auflaufen nächstes Jahr.
Ja, was gut für die Wide Receiver ist. Ja. Blöd daran ist, dass Michael Thomas noch so lange Vertrag hat. Vielleicht traden sie ihn ja auch, aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Also sie werden auf jeden Fall das Geld irgendwo anders freimachen und keinen High-End-Wide-Receiver holen können in der Free Agency oder so. Also wenn nur über den Draft und ich glaube, da wird Michael Thomas so schnell nichts gefährlich, wie du schon sagst, ne? James Winston, bin ich raus, sehe ich woanders und damit kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten. Deontay Johnson ist ein weiterer, ja, noch keiner High-Kandidat, würde ich sagen. Ja, den hast du aufs Tableau gebracht. Ich finde es ein bisschen schwierig, deswegen würde ich gerne zuerst mal deine Ansicht dazu hören.
Ja, hier finde ich das ECR schon angenehmer. ECR Wide Receiver 23, ich hätte den höher. Ich habe noch keine Dynasty Rankings, die werden aber kommen auf jeden Fall. Ich habe mir schon so einige Notizen gemacht. Die Folge hilft mir natürlich auch, die ganzen Sachen zu evaluieren, aber das wird noch kommen. Ich werde den ein bisschen höher haben. Ist 24 Jahre, was natürlich immer top ist. Ne? Die große Frage ist Quarterback-Play. Ne? Ist es Big Ben? welcher Quarterback wir kommen, wie kann man das antizipieren, wird es Winston, dann ist es natürlich über Money, aber wenn es wieder Big Ben wird, dann haben wir ja gesehen, was passiert, ja? Also dann war er Wide Receiver 18, was ja total okay ist, ne? Und die Opportunity wird eher steigen als sinken, denn Juju wird weggehen, ne? Und dann werden 120 Targets frei sein, und Diontae war ohnehin schon Wide Receiver 6 in Targets, also von allen Wide Receivern, und ich denke, dass er nochmal eine Schippe drauflegen wird. Der geht jetzt in seine dritte Saison. Wide Receiver brauchen in der Regel immer ein bisschen, bis sie auf ihrem Top-Level sind. Und gerade auch in Sachen Drops. Der war der Champion mit ganzen 11 Drops in der ganzen Saison und damit klarer Leader, in Anführungszeichen, was Drops angeht. Und wie gesagt, die Kombination aus verfügbaren Targets und quasi die Hoffnung, das Antizipieren, dass ein Quarterback wie Jameis Winston das signen könnte, macht ihn für mich zu einem Kandidaten, wo ich sagen würde, ein Jerry Jeudy, ja, der jetzt zum Beispiel ein schlechtes Rookie-Jahr hatte. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Spieler ist. Der wird da wahrscheinlich halt jetzt das eine Jahr gebraucht haben, wird diese Saison besser performen als letzte Saison. Aber auch ein Jerry Jeudy hat massives Quarterback-Problem. Ich würde einen Jerry Jeudy oder einen Tyler Lockett 1-1 traden gegen Diontae Johnson.
Ja, dem würde ich wahrscheinlich sogar zustimmen. Ja, also Diontae Johnson als bei High finde ich generell trotzdem so ein bisschen schwierig, ne, weil viel auch, also da hängt es wirklich ganz krass an dem Quarterback. Das ist so ein klassischer Fall dafür, wenn ihr dran glaubt, ne, dann ist jetzt das ideale Zeitfenster, weil, ja, also, wenn der Quarterback da ist, wenn es ein Jameis ist, dann steigt sein Preis natürlich ins Unermessliche. Und wenn es kein Jameis ist,
selbst wenn wir jetzt noch ein Jahr mit Big Ben machen, ne? Also Big Ben hat ihn ja gesucht ohne Ende.
Ja,
er sagt, ich über 6 per Target. Also das Schlechteste, was passieren könnte, wäre vielleicht Mason Rudolph oder so, ne? Obwohl der in seinem letzten Spiel irgendwie total viel gepasst hat und total gut gepasst hat. Aber ich glaube, schlimmer kann es, glaube ich, nicht mehr werden als Big Ben. Und deswegen würde ich da die Antizipation quasi auf einen Quarterback-Upgrade legen. Plus die 120 Targets, die wegfallen, die natürlich nicht alle auf Diontae Johnson gehen werden. Also wenn ihr in Zukunft von uns hören werdet, 120 Targets werden frei, dann heißt es nicht, dass die alle auf Diontae gehen werden. Das ist natürlich Quatsch. Aber die werden halt frei und deswegen wird da vielleicht in Sachen Opportunity noch mehr da sein für Diontae Johnson. Deswegen, der ist für mich so ein Spieler, der zu so einem wirklichen High-Upside-Spieler, ne? Und den musst du natürlich dann bei High kaufen, wie in T. Higgins halt auch.
Ja. Ja, oder wie ein Chase Claypool als sein Gegenpart. Du weißt ja, ich bin ein großer Fan. Ich muss ihn natürlich hier erwähnen. Habe mir mal Targets per Route Run und Yards per Route Run angeguckt. Diontae Johnson hat 0,26 Targets per Route Run. Das ist top. Hier habe ich mir irgendwie falsche Zahlen aufgeschrieben. Top 5 so. Und 1,76 Yards per Route Run. Das ist der 31. Platz. Also relativ schlecht, aber dafür die Targets per Route Run wirklich gut. Und das sind beides sehr gute Stats, um sie auf das nächste Jahr zu übertragen. Targets per Route Run noch besser als Yards per Route Run. Deswegen, dass er da in den Top 5 war, ist schon mal ein positives Zeichen. Aber Chase Claypool war in Targets per Route Run 0,23 Top 10 und in Yards per Route Run mit 2,0 Top 5. Also das heißt, beide Receiver, absolut bombastisch, um sie dann eben auch aufs nächste Jahr zu übertragen, die Stats, das wird hervorragend. Ich hätte den Chase Claypool, würde ich noch lower buyen als einen Diontae Johnson, aber also schwierig wegen der Quarterback-Situation, aber generell ist natürlich alles richtig, was du sagst, hat Hand und Fuß und nehmt einfach daraus mit, was für euch relevant ist. Dann haben wir jetzt die richtigen Buy-Lows. Keine Buy-Highs mehr, sondern Buy-Lows und du hast Joe Mixon genannt. Ich habe da auch überlegt, ob ich ihn nehmen soll, weil ist natürlich eigentlich ein obvious case sozusagen, ne? Also verletzter Spieler, wie eben schon bei Michael Thomas.
Ja.
Keine Konkurrenz eigentlich, geile Offense und ja, ich weiß nicht, was du sonst noch dazu sagen willst, aber mir reicht das eigentlich schon an Argumenten.
Ja, also das ist quasi das, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich habe es nur ein bisschen ausführlicher gemacht. Also erstmal muss man vielleicht wieder beim ECA anfangen. Das ist immer so ein ganz, ja, ich denke mal, viele Fantasy-Owner richten sich oder orientieren sich am ECA. Ne? Und das ECA ist auch in vielen Kalkulatoren immer drin. Von daher finde ich das immer ganz gut, wenn man das dazu nennt. Da ist der Running Back 15. Ich habe jetzt auch schon viele Rankings gesehen, wo er so außerhalb der Top 20 war in Dynasty. Deswegen auch da wieder überrascht vom ECA. Also das ECA, ja, erstaunt mich da schon zum dritten, vierten Mal oder so. Als ich die Liste gemacht habe, habe ich immer gedacht, okay, ist gar nicht mal so eine schlechte Range. Running Back 15 für mich immer noch zu niedrig. Aber auch hier, ne, Joe Mixon ist 24 Jahre, wird im Juli 25, also ist immer noch in seiner Prime sozusagen. hat nur 6 Spiele gemacht, ne? War aber in den 6 Spielen dann letztendlich Running Back 9 per Game, ne? Und Fantasy Owner sind natürlich enttäuscht, ne? Kann ich natürlich verstehen. Aber Mixon war 2018 und 2019 jeweils ein Top 10 Running Back mit absolut grottigem Quarterback Play, ne? Unter anderem Ryan Finley, Dalton in seinem Spätherbst und natürlich mit extrem schlechter O-Line, ne? War er Top 10 Running Back. Und wie gesagt, die Bengals werden in die O-Line investieren. Mit Burrow haben sie einen absoluten Franchise-Quarterback. Mixon hat Vertrag bis 2025. War in den 6 Spielen 8 bester Running Back in Snapshare. Zweithöchsten Opportunity-Share unter allen Running Backs. Was man so, glaube ich, auch nicht mehr auf dem Schirm hat. Und was natürlich auch noch dafür spricht, warum man ihn jetzt holen muss, ist, dass Giovanni Bernard 59 Targets frei werden. Der wird nämlich, also das antizipiere ich, der wird gecuttet, ja, glaube ich, weil er kostet das Team 4,7 Millionen Euro. Und wenn sie ihn cutten, 666 Dead Money. Das heißt, die würden einen riesen Plus machen, wenn sie den cutten würden. Und das alles bringt für mich das Potenzial für einen Top 5 Running Back in 2021. Und ich würde echt viele Running Backs dafür abgeben. Ich würde einen Clyde Edwards-Helaire abgeben, ich würde einen Gibson abgeben. Ein Montgomery ist für mich sowieso ein Sell-High-Kandidat. Also ich würde sogar wahrscheinlich einen Aaron Jones für einen Joe Mixon abgeben.
Ja, und vor allem P. Ryan wird auch Free Agent, also da wird einiges frei. Deswegen Trevon Williams vielleicht auch ein Stash wert, sage ich mal, als zweiter Running Back da in der Riege. Und Joe Mixon, du hast gesagt, Running Back 9 per Game. Und ich kann mich noch erinnern an Anfang der Saison, selbst da wurde er schlecht gemacht, weil Giovanni Bernard irgendwie die Targets sieht und dies und jenes. Und dass er da trotzdem schon so gut performt hat. Also, ja, was soll er noch machen, ne? Ich bin da einfach ganz bei dir. Dann, du hast Aaron Jones gerade angesprochen, dann mache ich doch direkt mal mit dem weiter. Wird Free Agent, Aaron Jones. Und gestern ja auch wieder nicht so geglänzt, sage ich mal. Also von daher, was gibt es Schöneres, als dass er gestern nicht geglänzt hat, weil er ist ein absoluter Buy-Low-Kandidat. Die Packers haben eine angespannte, sage ich mal, Salary-Cap-Situation und wollen bestimmt Wide-Receiver-Hilfe da auch reinholen. Und was man gestern auch wieder gesehen hat, ne, AJ Dillon, der Draftpick hat sich gelohnt. Dillon und Williams könnten das Duo der Zukunft sein. Und für mich ist Aaron Jones der Top Free Agency Running Back. Ich habe sie mir jetzt nicht alle hier gerade in der Tabelle notiert, aber so aus dem Bauch heraus würde ich es fast sagen. Und ja, je nachdem, wo er landet, also einfach Sahne, ne? Vielleicht sogar Buffalo, ne? Gestern, Singletary wurde gestern gebencht, weil er irgendwie einen Pass gedroppt hat. Moss scheint es ja da irgendwie auch nicht zu sein.
War verletzt,
gestern schon, vorher aber schon irgendwie auch nicht so das 100% Monster. Also ja, vielleicht sogar da, keine Ahnung. Aber Landing-Spot wird da sehr interessant. Ich glaube, die Packers werden ihn nicht behalten. Und
meinst du?
Okay, ich glaube nicht, ja.
Weil Jamal Williams wird auch Free Agent.
Ja, ja.
Ich glaube, die werden Aaron Jones zurückholen. Und also für mich ist er, ja, das ist natürlich auch wieder Antizipation, wenn man jetzt dafür tradet. Ich würde ihn, also wenn er in die Free Agency geht, na, schwierig. Also das ist wirklich auch so ein Case. Eben hatte ich ja die Frage gestellt, wann wird sich das eher lohnen für einen Running Back?
Ja, ab zu den Bucks.
Ich meine, Ronald Jones scheinen sie ja richtig krass zu hassen. Ja, Aaron Jones, ich glaube, wenn er bei den Packers bleibt, bin ich da optimistischer, dass er ja so ein Top 10 Running Back sein kann. Ich glaube, außerhalb der Packers, klar gibt's hier und da Landing Spots oder so, aber ich glaube, im Vakuum hätte ich den lieber in Green Bay.
Ja, Green Bay muss immerhin jetzt noch 27 Millionen an Cap Space freimachen. Also sehe da so ein bisschen Probleme, sage ich mal. Aber ja, in San Francisco würde mir auch gut gefallen, von daher.
Vielleicht kannten sie auch alle Wide Receiver, die gerade haben. Ne? MVS, Lazar,
EQ, ja, schaden wird's nicht. Wobei MVS, ja. Ach ja, was lassen wir das Thema. Ja, Ron Jones, der sowieso, Low Bein, egal wo, der nach den Tampa Bay Buccaneers hinkommt, geiler Typ. Aber diesmal geht's um Aaron Jones, den würde ich Low Bein. Und du hast noch Damien Harris, der Case interessiert mich nämlich auch, weil Sonny Michel ja im letzten Spiel noch die Snaps da gesehen hat.
Ja, weil der out war, ne, Damien Harris.
Ah ja, okay, stimmt. Sorry.
Aber auch hier war ich überrascht vom ECR, ne, Running Back 30. Fand ich auch wieder eine geile Range, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich sag's, ich hate ja gerne über das ECR, aber hier bei den Dynasty-Rankings haben die echt gute Arbeit geleistet. So. Warum Damien Harris? Ja, er hat jetzt in 10 Spielen im Schnitt, also in den 10 Spielen, die er gespielt hat, hat er 8,8 Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Was nicht übermäßig gut ist. Ne? 8,8 werden diese Punkte, ist nicht übermäßig gut. Mit einem Opportunity-Share von Platz 33, also nicht gerade die Top-Running-Back-Opportunity-Share. Und er hat aber in diesen 10 Spielen, hatte er 3 Spiele, wo er über 100 Yards erlaufen ist, mit teilweise 151 Yards etc. Der hat extrem starke Efficiency-Werte. Ne? Der ist Platz 6 in Sachen True Yards per Carry unter allen Running Backs. Der ist Platz 8 in Juke Rate. Der ist Platz 9 in Yards Created per Touch. Und das auch unter allen Running Backs, wie gesagt. Die Downside ist natürlich die 5 Receptions, die er nur hatte. Ne? Aber auch hier ist natürlich wieder die ganze Contract-Situation von den anderen Running Backs, ne, spielt da eine Rolle. Ne? Michel, der hatte 79 Carries über die ganze Saison, der ist ein Cut-Kandidat. Burkett hatte 67 Carries, der ist ein Free Agent. James White hatte 35 Carries und 62 Targets, der ist Free Agent. Also viele offene Targets, viele offene Receptions. Insgesamt 181 Carries und 104 Targets. Wie gesagt, die werden nicht alle auf Damien Harris gehen, aber diese ganze Workload wird frei. Und ich kann mir vorstellen, dass Damien Harris demzufolge, wenn die wirklich keinen anderen mehr holen im Draft oder in der Free Agency, J.J. Taylor haben sie natürlich noch, der im Receiving Game eine Rolle spielen könnte. Und wenn Damien Harris da wirklich auf First und Second Down die ganzen Carries bekommt, hier und da auch Receptions, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon so ein Mid-Range Running Back 2 werden könnte in der Saison. Ne? Dass man den schon auf die Running Back 2 Position packen kann. Also für mich hat er Upside und er kostet auf jeden Fall jetzt gerade nicht viel. Und ich würde halt, so ein Connor, der vielleicht, wo Leute dann vielleicht einfach nur auf die Stats gucken und sehen, okay, ja gut, da hat er Touches bekommen, da hat er Receptions gehabt und so. Also ein Connor, ein Singletary, ein Moss, ein AJ Dillon, ein Philip Lindsay. Ich würde sogar einen Kenyon Drake für Damien Harris hergeben.
Okay, da bin ich tatsächlich raus. Da bin ich
bei
raus.
Bei Drake und Lindsay.
Auch bei Connor, glaube ich. Also ich glaube, Benny Snell wäre eher mein, haben wir zwar, glaube ich, nicht hier stehen, aber wäre auch so ein By-Low-Kandidat, weil der könnte da, könnte den Rang ablaufen, aber nee.
Ich will der Connor abgeben.
Ja, deshalb ja. Also könnte man überlegen, schon das zu machen, aber ich bin da trotzdem raus bei Damien Harris. Nee,
weil
ich nicht,
du denkst, dass sie ein paar Spieler zurückholen, oder?
Ja, ich bin
weil die ganze Offense schlecht ist und Quarterback Play weiß man nicht und
genau, generell New England Patriots Running Backs sind schon mal so ein Thema für sich. Und ja, Sony Michel, Damien Harris, dann was passiert mit James White, was mit Rex Burkhead, J.J. Taylor wird wahrscheinlich, ist dann noch so ein Sleeper bei Low gewesen von mir, der ganz unten gekommen wäre. James White wird wahrscheinlich gehen, hinterlässt 0,31 Targets per Route Run. Das wäre eher so mein Kandidat, den ich irgendwie für, keine Ahnung, einen Letztrunden-Pick im Rookie-Draft dann holen würde oder so. Weil den hatten wir ja vor zwei Folgen, hatten wir, glaube ich, noch die Frage, was machen wir mit Practice-Squad-Leuten wie J.J. Taylor? Also,
ja.
Da war mir gar nicht die Vertragssituation klar in New England. Deswegen macht eure FIFA-Evaluation, da werdet ihr sowas automatisch dann rauskriegen. Aber Damien Harris, nee, das wäre mir noch zu teuer.
Ich kann es verstehen, ich verstehe das, ne, dass man jetzt nicht sagt, boah, ja, Mann, auf jeden Fall holen. Wie gesagt, ist natürlich auch eine Geschichte, die man, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, antizipieren muss. Aber wenn das alles so eintrifft, ne, dass man Michel auch cuttet, also den muss man nicht zwangsläufig cutten, aber wenn man den cuttet und wie gesagt, Burkett und White werden auf jeden Fall gehen, dann ist da halt viel offen für Harris, ne? Und ich glaube halt nicht, dass sie im Draft was investieren in Running Backs und ich glaube auch nicht, dass sie in der Free Agency unbedingt jetzt ein hohes Kaliber holen, sondern ich glaube schon, dass sie da mit Damien Harris die Zukunft sehen und ich glaube, man kriegt den ja zu einem super Preis. Wie gesagt, du sagst ja schon, du würdest keinen Connor abgeben und ich glaube, Harris ist ein guter Buy-Low-Kandidat, aber werden wir natürlich dann, ist ja alles Spekulation, ne? Werden wir dann nächstes Jahr sehen, aber ich glaube, ich halte das für eine gute Option.
Ja. Alles klar, dann, wir hatten eben gesagt, Aaron Jones kann zu den Bucks gehen, wir haben noch einen von den Bucks und das ist Keyshawn Vaughn, dessen Value wird dann natürlich sinken, aber warum hast du Keyshawn Vaughn in die Verlosung gebracht, Raphael?
Ja, weil er, glaube ich, gar keinen Wert momentan. Ne?
Ja, also ich glaub, okay, das, ja, mit der Argumentation kann ich das verstehen, ja.
Ja, ja, und also man muss natürlich beachten, dass Fournette und McCoy wahrscheinlich nicht mehr bei den Buccaneers sein werden 2021, ne?
Ja.
Apropos Fournette, der ist für mich auch ein ganz klarer Sell-High-Kandidat, ne? Der mit seinem 20-Yard-Rushing-Touchdown hatte, der laut Next-Gen-Stats war das, glaube ich. Hast du den Touchdown gesehen? Das war, glaube ich, der beste Touchdown, den Fournette jemals hatte.
Junge, wie gut der da aussah. Wie eine Gazelle.
Ja, absolut. Expected Rush Yards waren 3. Rushing Yards over expected plus 17. Yards after Contact 21,7, Touchdown Probability 0,4%. Und das hat er einfach alles in einen Touchdown umgewandelt. Also richtig krass. Apropos, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben zu Leonard Fournette. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn nicht einfach bei Sell High hatte. Aber in den Wildcard Rounds hatte er 19 Carries für 93 Yards. In den Divisional Round 17 Carries für 63 Yards. Und da hatte Ronald Jones nur 13 Carries. Und Conference Championship hatte Leonard Fournette auch ganz klar mehr Touches als Ronald Jones. Also der ist jetzt in den Playoffs richtig am Rasieren. Du hast ja auch ich schon eben angesprochen, Leonard Fournette, Playoff Lenny oder so hast du gesagt. Ja. Aber egal, zurück zu Vaughn und den ja wahrscheinlich offenen Carries und Targets. Also Leonard Fournette hinterlässt 97 Attempts und 47 Targets, die natürlich frei werden für den Running Back, der danach kommt, oder gesplittet werden mit dem Ronald Jones, weil ich weiß halt nicht, ob Ronald Jones bleibt. Ne? Also ich glaube, die finden ihn einfach nicht geil. Ne? Wie gesagt, die lassen Leonard Fournette, der deutlich schlechter aussieht, geben sie mehr Carries und Receptions als Ronald Jones. Vielleicht auch eventuell ein Cut-Kandidat Ronald Jones, ne? Weil der hat ein Cap-Hit von 2 Millionen und Dead Money von 805.000 Dollar. Also da reden wir wahrscheinlich schon von einer realistischen Cut-Möglichkeit. Und er war halt ein Vanderbilt, ein absoluter Workhorse, war ein guter Running Back. Und ich glaube, hier heißt Buy Low wirklich Buy Low. Und ich würde halt irgendwie einen Drittrunden-Pick dafür geben, weil es schon sein kann, ja, dass nächstes Jahr kein Fournette, kein Rojo und kein McCoy da sein werden. Und die haben halt einen Drittrunden-Pick dafür investiert. Und ich glaube, man bekommt den für nix und hat sehr, sehr viel Upside, wenn diese ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, eintreffen. Und deswegen glaube ich, dass man da schon einfach sagen kann, hier, ich gebe dir einen Viertrunden-Pick, ich gebe dir einen Drittrunden-Pick, mal gucken, was der andere sagt.
Ja, okay, ja, mit dem Argument Opportunity, Kills, kann ich das voll und ganz nachvollziehen, ja, das stimmt. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, aktiv irgendwie Keyshawn Vaughn zu traden.
Aber nachdem du jetzt Upside gehört hast, denkst du dir, ey, gar keine
schlechte Idee, ne? Nachdem ich Upside gehört habe, denke ich mir, hey, biete doch mal, wir hatten bei uns Keyshawn Vaughn, biete dem doch
ich
mal
einen
Third-Round-Pick an. Aber ich habe keine Picks.
Ich hab den.
Ja, also einen Fourth-Round-Pick würde ich dir geben, aber ne, ich glaube selbst das nicht, ne?
Echt? Hältst du das für unrealistisch, dass der, sagen wir mal, ein Running Back 3 wird nächstes Jahr? Running Back 2 vielleicht so?
Also ja, ich halte das für unrealistisch, aber deine Argumentation ist vollkommen schlüssig. Also die Opportunity wäre theoretisch da.
Was denkst du denn, was passiert bei den Buccaneers? Die holen einen in der Free Agency?
Ja, genau. Okay, und dann wird gar nichts passieren. Ne? Also dann Keyshawn Vaughn ist tot und...
Dann könnte er immer noch in der Receiving, je nachdem, wen sie holen, aber wenn sie jetzt einen Drake holen, der mittlerweile nur noch ein reiner Runner ist, was natürlich auch fragwürdig wäre, wenn man Kenyon Drake holen würde in Free Agency, aber wir kennen alle die NFL, ne?
Ja.
Der berühmte Melvin Gordon Free Agency Signing war natürlich auch crazy, aber ja, selbst wenn sie jemanden holen, ist immer noch Platz für Keyshawn Vaughn, weil ich wirklich glaube, dass die sich von allen drei Running Backs trennen werden.
Man muss vor allem dazu sagen, wenn ihr einen Dritt- oder Viertrunden-Pick dafür abgebt, ne, dann das ist ja nichts.
Das tut also nicht weh. Ja.
Das kann man machen. Da kann man ruhig mal spekulieren.
Da kann man spekulieren, ja, absolut.
Ja. Dann hast du mir noch einen Rookie genannt, über den ich auch nachgedacht habe, weil das sind so diese Post-Hype-Typen. Ne? Also erst total gehypt, dann haben sie eine relativ, relativ schlechte Saison und dann kriegt man sie halt für nix. Ne? Also letztes Jahr Rookie-Draft-Pick 1.01 und jetzt wird jeder wissen, worum es geht, Clyde Edwards-Helaire. Und der hat einfach, vor allem hat er das Draft-Capital, also Pick 32 war es ja dann, genau, Super Bowl-Sieger 32. Und High-Power-Offense wird auf jeden Fall meines Erachtens nächstes Jahr eine Art Workhorse sein. Auch wenn Damian Williams, ich weiß gerade gar nicht, was sein Contract-Status sagt, aber
Damian Williams 2,7 Millionen Cap-Hit und 533.000 Dead Money. Also höchstwahrscheinlich
cutten die. Genau, der wäre dann weg. Und Clyde Edwards-Helaire hat ja unbestritten Talent, die ganze Workload zu schultern. Also von daher, ja, warum nicht, ne?
Ja, vor allem ist es für mich ein Buy-Low-Kandidat, weil der ja auch gestern schon wieder, ne, 13-6 out-carried wurde von Daryl Williams, weil er auch wieder nicht fit war. Und die ganze Saison, der war ja auch mein Bust der Saison, ne? Und ja, man kann diese Enttäuschung jetzt halt sehr gut ausnutzen, weil er ist ein Sophomore-Running-Back nächstes Jahr mit möglicherweise noch weniger Konkurrenz. Die war dieses Jahr schon nicht hoch, aber die könnte halt noch weniger sein, weil Daryl Williams wird Free Agent. Damian Williams ist ein Cut-Kandidat. Und den bekommt man, glaube ich, für sehr wenig Geld. Ne? Also der ist zwar Running Back 16 per ECR, also auch ungefähr eine ganz, ganz nette Range, aber auch da schon wieder, ne? Wir kommen dann später wahrscheinlich auch zu den Sell-High-Kandidaten. Aber ich würde einen David Montgomery, ein Kareem Hunt, ein Chris Carson, die würde ich alle 1-1 gegen Clyde Edwards-Helaire tauschen, die halt eine bessere Saison hatten als Clyde Edwards-Helaire.
Ja. Ja, Clyde Edwards-Helaire habe ich auch schon überlegt bei uns in Dynasty. Alvin Kamara plus noch irgendwen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer ihn hat. Also, ich bin offen, Alvin Kamara zu traden, weil ich nicht glaube, dass ich nächstes Jahr die Championship nochmal holen werde. Ne, Leute, wenn ihr das hört, ihr wisst Bescheid. Dann habe ich natürlich noch einen, für den ich ein Angebot gemacht habe. Da bin ich echt in die Vollen gegangen übrigens. Alvin Kamara, da darf man sowas eigentlich offenlegen? Du bist ja Commissioner. Darf ich das?
Du darfst, ja klar.
Okay, also ich habe Alvin Kamara und Randall Cobb für Antonio Gibson, Odell Beckham Jr. und einen Second-Rounder angeboten. Und ich finde das echt fair. Also Antonio Gibson, für mich auf jeden Fall ein Buy-Low-Kandidat, auch wenn es in dem Fall wahrscheinlich eher ein Buy-High ist, so wie ich es gemacht habe. Aber ich habe meinen Case zu Antonio Gibson ja eigentlich schon gemacht. Ne? Vor allem, wenn sie jetzt Stafford holen oder irgendeinen guten Quarterback holen, wen auch immer. Okay, ich habe mir aufgeschrieben, wenn sie Stafford holen, Junge. Aber egal wen. Also es wird dann eine gute Offense und dann wird Antonio Gibson besseres Gamescript haben und einfach komplett rasieren. Top 10 Running Back, auf geht's.
Ja. Wie ich ja auch schon in den Folgen zuvor gesagt habe, ist McKissick eigentlich der einzige Punkt, der mich halt weiterhin abschreckt. Ne? Mit seinen 102 Targets und 75 Receptions für J.D. McKissick wird er halt weiterhin der Mann sein fürs Receiving Game. Der kostet Washington Football Team nur 1,6 Millionen Dollar. Dead Money wäre 500.000 bei Entlassung. Also die würden jetzt nicht so viel dadurch gewinnen. Ne? Wie gesagt, 1,6 Millionen ist nicht so viel. Von daher glaube ich, dass McKissick bleibt und deswegen sehe ich dieses Riesen-Upside bei Gibson leider nicht. Also ich glaube nicht, dass er ein truly Workhorse wird. Aber ist für mich jetzt auch keiner, wo ich sage, den will ich nicht haben oder so, sondern einfach nur im Vakuum betrachtet ist für mich kein Top 10 Running Back.
Ja, Tommy, ich hoffe, du hast Raphael zugehört. Von daher, let's go. Nimm an. Dann. Ja, ich habe jetzt zwei Spieler, zu denen ich eigentlich schon super viel gesagt habe. Ne? Also zu Antonio Gibson ja auch, aber jetzt zu Laviska Shenault zum Beispiel auch. Für mich ein absoluter Buy-Low-Kandidat, weil irgendwie viele haben diese gute Saison von ihm nicht gesehen. Er hat vor allem auch eine True-Catch-Rate von 89,2%, ist damit der beste Rookie-Wide-Receiver. 56,2% in Contested Catches. Keelan Cole, Dede Westbrook und Chris Conley sind Free Agents. Damit bleiben eben DJ Shark, auch ein Buy-Low-Kandidat für mich übrigens, Laviska Shenault und Colin heißt er, glaube ich, Colin Johnson. Dann kommt eine Sache. PFF hat gerade ihren Draft-Guide rausgebracht. Ich habe mir den auch angeguckt, vor allem erstmal die Quarterbacks evaluiert, nachdem ich da 2 Stunden lang Saturday Kickoff hören musste. Nee, ich bin noch nicht durch.
ohne Timestamps, ne, an der Stelle.
Ich habe abgeschaltet, als Yannick gesagt hat, dass Kyler Murray ein Franchise-Quarterback ist. Danach konnte ich mich nicht mehr dazu motivieren, noch weiterzuhören.
Ey, du bist so in so einer schönen Situation. Ne? Was würdest du machen, wenn du Giants-Fan bist?
Mit da hätte ich mich schon. Ich bin ja kurz davor, mir Chargers-Merch zu kaufen, aber wenn ich Giants-Fan wäre, hätte ich schon gemacht.
Ja, ne? Deswegen sei mal froh, dass du da Kyler Murray hast. Ey.
Okay, na gut. Und es geht um Trevor Lawrence. Ne? Der steht im PFF Draft Guide natürlich auch drin. Und das ist so ein bisschen, ist Trevor Lawrence jetzt Segen für die Jaguars? Also für Laviska Shenault in dem Fall. Für die Jaguars ist es natürlich Segen. Für Laviska Shenault Segen oder Fluch? Weil
ist über die Mitte nicht so gut, ne?
Richtig. Boah, Mensch, Raphael, wo weißt du das denn? Ja, korrekt.
Ja, ich habe mir den auch angeguckt.
Ja, also über die Mitte des Feldes im Bereich von 1-9 Yards hat Trevor Lawrence, ich will nicht sagen Probleme, aber da hat er bisher halt unterdurchschnittlich die Leute angeworfen. Und das ist in der NFL halt die Zone, wo du Yards mitmachst. Ne? Und da hatte auch Shenault die Hälfte seiner Catches. Und da stelle ich mir eben die Frage, kann er das in die NFL nicht übertragen, sondern kann er das in der NFL adaptieren, dass das so ist, dass er über die Mitte passt? Dann ist Shenault für mich einfach ein Buy-Low. Die Defense ist sowieso Trash. Ich glaube, da brauchen sie noch Jahre, um die zu stabilisieren. Deswegen werden sie hinterherrennen müssen und passen müssen. Und deswegen DJ Shark und Laviska Shenault kann man eigentlich beide in einem Atemzug nennen, denke ich.
Auf jeden Fall, ja, genau. Habe ich mir auch aufgeschrieben, als du mir Shenault geschickt hast, habe ich mir dann direkt danach aufgeschrieben, ja. Gilt für DJ Shark genauso. Laviska Shenault ist ECR Wide Receiver 41. Also, das alleine.
Das wird er auf jeden Fall ausstechen, da lege ich, ja, leg ich meine Hand für ins Feuer.
Ja, also ich würde den auch kaufen zu dem Preis auf jeden Fall. Und DJ Shark Wide Receiver 27 ist ja ganz nette Range, würde ich sagen, weil er schon auch einen Step rückwärts gemacht hat, was so Efficiency angeht und so, aber ich denke halt, wenn das Quarterback-Play dementsprechend gut sein wird, dann wird er ein hartes Bounceback hinlegen und ja, Trevor Lawrence, auf ihn kommt es natürlich an. beide Wide Receiver muss man nennen als bei Low. Und ja, da würde ich auch schon wirklich, weil ich, ne, man muss ja mal unterscheiden. Sieht man jetzt bei einem Spieler einen Floor zum Beispiel, wie bei einem Damien Harris, ne? Oder sieht man jetzt bei Chenault und bei DJ Chark so High Upside, ne? Wirklich High, High Upside, dass die halt ihr momentanes ECR komplett ausstechen, ne? Und so Richtung Borderline oder High-End Wide Receiver 2 Richtung tendieren und so, ne? Deswegen, ja, bei den beiden würde ich das schon sehen und da würde ich dann auch schon dementsprechend was bezahlen. Und ja, würde ich auf jeden Fall für einen Laviska Shenault, würde ich Stand jetzt, also ich glaube, bei vielen ist ein Second-Rounder noch viel wert, würde ich so einen Second-Rounder für Shenault abgeben.
Ja, das würde ich ja easy machen. Also da.
Ja, für dich ist easy, weil du eh natürlich der Meinung bist von mir, ne? Oder wie von Upside sehen das halt so, dass die ersten 6 Picks Value haben und danach halt nicht mehr. Dementsprechend natürlich ein Second Rounder sowieso nicht mehr, aber ich glaube, bei vielen ist das ein Second Rounder noch viel wert. Und ich glaube, da könnte man mit Chenault einen riesen Steal landen. Und für Chark würde ich einen First Rounder rausgeben.
Ich würde mir jetzt gerne mal unseren Draft angucken und die Second Rounder aufzählen, aber ich glaube, das würde zu weit führen. Deswegen nehme ich meinen nächsten Spieler und wie gesagt, schon alles dazu gesagt, eigentlich Curtis Samuel. Es ist einfach für mich so, weiß nicht, was ich dazu sagen soll, es ist der offensichtlichste Outbreak-Kandidat, ne? Ist jetzt Free Agent, also wenn er bei den Panthers bleibt, dann ist seine Baseline genau das, was er gerade im Moment ist. Vor allem, wenn sie dann auch noch besseres Quarterback-Play kriegen. Teddy Bridgewater war okay, aber geht mit Sicherheit besser. Und wenn er die Franchise wechselt, dann kann es ihn nur in eine bessere Situation werfen. Ich nehme da zum Beispiel mal die Packers raus, ne? Also wenn er da landet, dann ja, ab geht's.
Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Sie ist 24 Jahre alt, wird im August 25, ECR Wide Receiver 45. Also ja, ich hätte Curtis Samuel tatsächlich auch vor einem Chenault noch, weil du von dem auch ein höheres Sample Size hast und siehst, dass er in der NFL mithalten kann, sage ich jetzt mal. Und Curtis Samuel, ja, für mich auch einer der absoluten Buy-Low-Kandidaten. Und ja, da würde ich auch einiges für ausgeben, ja, definitiv. Es kann eigentlich nur, ja, besser werden, ist jetzt gemein. Aber bei den Panthers hat er halt schon noch Konkurrenz. Und der könnte im besten Fall einfach nur noch in eine noch bessere Situation kommen, ja.
Und es ist der einzige Wide Receiver nach, wie heißt er nochmal, Matt Harmon, glaube ich, Reception Perception, das ist eine Metrik. Das ist der einzige Wide Receiver, der danach noch nicht ausgebrochen ist. Das heißt, er muss kommen.
Let's go, ja.
Ja. Dann gibt es noch einen Spieler, auch ein Rookie, und das ist Darnell Mooney, den sie irgendwie an 100, irgendwie dreistellig war es auf jeden Fall, glaube ich. Auf jeden Fall, glaube ich, auch ein guter Ausdruck. Aber
vor allem Runde dreistellig.
Ja, also, ja.
Pick dreistellig wahrscheinlich. Ja.
Genau, das meinte ich irgendwie 170, war es so spät? Auf jeden Fall spät. Und Darnell Mooney ist halt einfach potenzieller Wide Receiver 1. Also,
ja,
Allen Robinson geht, dann hat Anthony Miller nichts gezeigt, was mich zum Anlass bringt, dass er Darnell Mooney den Platz streitig machen kann. Die Bears kriegen einen neuen Quarterback, oder müssen einen neuen Quarterback kriegen, wie auch immer das sein wird. Mit Nick Foles und Mitch Trubisky können sie nicht weitermachen. Und sie haben halt Matt Nagy. Und ich bin Darnell Mooney, also der kostet halt im Moment auch nichts, ne? Das ist ja, also nichts im Sinne von Darnell Mooney halt. Was musst du für Darnell Mooney bezahlen? Selbst wenn es der Second Rounder ist, den du für Laviska Shenault bezahlst, dann mache ich das halt, ne?
Ja, genau. Also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob sie nicht mit Trubisky weitermachen, weil der hat ja die Bears in die Playoffs geführt.
Naja.
Schön. Okay, war jetzt nur ein Scherz. Aber Darnell Mooney ist halt ECR Wide Receiver 62, ne? Also kostet aktuell nix. Und ist für mich, also kein Wide Receiver 1, ist für mich ein guter Wide Receiver 2. Und ich glaube auch, dass Allen Robinson bei den Bears bleibt. Und selbst dann ist er halt die 2. Ja, ich glaube, Allen Robinson wird bei den Bears bleiben. Warum sollen die ihn abgeben? Also warum sollen die, also.
Ja, gut, sie haben können ihn halt Franchise taggen oder so. Aber ich glaube, wenn er Free Agent wird, dann ist er weg.
Genau, die werden ihn Franchise taggen, ja. Also alles andere macht auch keinen Sinn. Ne? Die haben kein Geld für Free Agents, die haben keine Picks. Warum sollten die Nummer 1 Wide Receiver abgeben? Also die werden ihn Franchise taggen und dann wird er 2021 zumindest erstmal auf jeden Fall da bleiben. Und da wird Darnell Mooney dann halt die Wide Receiver 2 Option sein. Hat ganz klar Anthony Miller ausgestochen und deswegen sehe ich es auch als Buy Low, definitiv. Hat super Zahlen aufgelegt und ist ein guter Wide Receiver 2 mit besserem Quarterback-Play. Wird es dementsprechend dann auch bessere Targets geben für Darnell Mooney.
Ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie teuer der Franchise-Tag für Wide Receiver ist. Das müsste, also billig wird das auch nicht, Raphael. Ich vermute fast, das liegt irgendwie im 10-Millionen-Bereich oder so. Safety, Defensive Tackle. Ah, ich weiß, ich sehe es gar nicht, okay, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie, dass der da irgendwie behalten wird, eine Rolle spielt, wie auch immer.
Aber was, also ich meine, ja. Jetzt ist er natürlich wieder, man muss natürlich über Real NFL reden, ne? Was willst du machen? Aber was willst du denn als Franchise? Kannst du doch nicht deinen Wide Receiver 1 abgeben. Du kriegst ja nicht mal eben einen neuen, weißt du? Also, die haben kein Draft-Kapital die nächsten Jahre, die haben kein Geld für Free Agency-Spieler, Allen Robinson ist eine klare Eins. Was würde dich als Franchise dazu bewegen, deine klare Nummer 1 abzugeben? Das macht, weißt du?
Ja, gut, aber also das, ja, also ich hätte da einen Grund, und zwar der Franchise-Tag letztes Jahr war 18,5 Millionen, wird dementsprechend dieses Jahr teurer sein, weil die Verträge einfach teurer werden. Also wenn du dafür deinen Wide Receiver 1 ein Jahr lang hältst, in der Situation der Bears, die jetzt auch keinen richtig geilen Quarterback haben, also die sich noch so ein bisschen im Umbruch befinden, jetzt nicht, denen fehlt nicht dieses Puzzlestück, ne? Dann würde ich lieber mir einen Wide Receiver holen, der, keine Ahnung, nehme ich einfach wieder den Kenny Golladay, der zwar irgendwie seine 16 Millionen kostet im Jahr, aber mit dem ich dann eben auch einen langfristigen Vertrag habe.
Ich glaube, denen fehlt ein guter Quarterback, um zumindest mal in den Playoffs weiterzukommen als nur Wildcard.
Ja, das kann man so, ja, das passt, ja. Aber den haben
deswegen,
sie
halt nicht. Deswegen, den haben sie nicht, aber den könnten sie mit Stafford, mit Winston holen. Ja. Und dann sind sie im Fenster, ne? Sie haben halt alles ausgegeben und deswegen sind sie jetzt noch in dem Fenster und deswegen glaube ich, dass sie den Franchise-Tag für 15 Millionen, lass ihn einfach mal 15 Millionen sein, dass sie den bezahlen werden und den dann taggen werden.
Ja, ihr seht schon, sehr, sehr interessant, was hier so in Dynasty-Formaten abgeht. Also wenn ihr noch keine Dynasty spielt, ne? Dann
Dynasty never sleeps, ne? Also Dynasty ist 365 Tage im Jahr, ne?
Genau so ist es. Und solche Analysen müsst ihr dann auch selber anstellen und wir helfen euch so gut es geht dabei. Ich hoffe, ihr habt das Richtige aus dieser Diskussion mitgenommen und wir können übergehen zu unseren Sell-High-Kandidaten. Und den ersten, den ich habe, ist, ich habe es eben schon angesprochen, Alvin Kamara. Also ich sehe mich zum Beispiel jetzt nicht mehr nächstes Jahr im Titelfenster. Ich hatte dieses Jahr echt viel Glück, vor allem auch aufgrund von Kamara. Ich glaube, Kamara wird weiterhin ein Top 5 Running Back sein, aber ich glaube, er wird nicht wieder diese Zahlen auflegen wie dieses Jahr. Deswegen könnte er für denjenigen, der irgendwie im Titelfenster sich sieht, das Puzzlestück sein, das jemand zum Championship benötigt. Ich bin es halt nicht mehr. Und für mich ist seine Situation noch ungewiss, ne? Was passiert jetzt bei den Saints die nächsten Jahre? Gehen sie mit Hill oder gehen sie mit Winston zum Beispiel? Dann wäre natürlich sein Value automatisch besser. Ja. Aber ja, ich werde ihn jetzt zum Beispiel los oder will ihn loswerden, weil er einfach auf seinem absoluten Peak ist im Moment.
Ja, man muss davon ausgehen, dass er deine Saison nicht bestätigt. Davon muss man einfach ausgehen mit 22,4 Fantasy-Punkten, der zweitbeste Running Back hinter Devin Cook, mit 21 Total Touchdowns, natürlich wieder abnormal rasiert, überragende Saison, das kann ihm keiner nehmen. Aber dass er das bestätigen wird mit einer eher schlechteren Offense, weil wir davon ausgehen, dass Winston halt eher nicht da sein wird, Also es kann natürlich auch so laufen, dass vielleicht ein Winston da sein wird und die halt sehr, sehr krass immer in Rückstand geraten und dadurch Kamara vielleicht noch mehr Receptions haben wird, als er ohnehin schon die ganzen letzten 3 Jahre hatte. Kann natürlich auch passieren, aber tendenziell würde ich sagen, dass er seine Saison nicht bestätigen wird und deswegen muss er natürlich am höchsten Punkt seiner Karriere verkaufen und das ist halt jetzt der Fall.
Ja, ja, genau dasselbe habe ich mir auch für Derrick Henry notiert. Also ist jetzt keiner, den ich unbedingt abgeben würde, ne? Aber ist halt momentan absolute. Also du verkaufst ihn auf seiner Spitze, der Offensive Coordinator ist jetzt weg mit Smith, wie wirkt sich das auf Tannehill aus, wie wirkt sich das auf Henry aus, keine Ahnung, also wird es da jetzt endlich die befürchtete Regression geben, keine Ahnung, wie gesagt, absolutes Maximum im Moment rausholen und dann eben weg damit, außer ihr seht euch eben im absoluten Titelfenster, dann nicht.
Und bei Henry natürlich muss man sagen, der ist jetzt 27, ne, am 4. Januar 27 geworden. Der geht in die Regression-Zone jetzt, ne? Ja. Also vor allem dann nächstes Jahr ist er komplett drin. Also deswegen muss man ihn auf jeden Fall verkaufen. Der hat ja auch immer eine harte Workload, ne? 681 Carries in den letzten 2 Jahren. Da kommen manche Running Backs in 4 Jahren nicht hin. Und also deswegen, ja, man muss ihn, jetzt ist auch wieder wie bei Kamara, ist der höchste Punkt der Karriere. Ich glaube, besser wird's nicht. Der hat jetzt letztes Jahr 2000 Yards erlaufen, oder dieses Jahr 2000 Yards erlaufen, letztes Jahr 1500 Yards erlaufen, hat 35 Touchdowns in den 2 Jahren gemacht. Jetzt der höchste Punkt und jetzt musst du ihn verkaufen.
So ist es. Dann haben wir auch einen auf seinem Peak. Das ist David Montgomery. Du hast ihn eben auch schon angesprochen, dass er für dich ein Sell-High-Kandidat ist. Und viele vergessen ja jetzt nach der Saison, dass bei David Montgomery zur Mitte der Saison quasi spekuliert wurde, ob er gebencht wird und ob er nächstes Jahr überhaupt noch Starter ist, dies, das. Also dann hatte er ja diesen absolut geilen Schedule. Er ist einfach über die Volume auch gekommen. Nächstes Jahr kommt Terry Cohen dann wieder.
Ja.
Ja, für mich ein absoluter Sell-High-Kandidat. Gut, ich habe ihn für Philipp Lindsay abgegeben, ist jetzt nicht so high, aber...
Ich habe ihn in unserer Dynasty, ich würde ihn sehr gerne abgeben, aber ja, ich glaube nicht, dass ich den loswerden werde zu einem guten Preis. Also ja, für mich auch ein absoluter Sell-High-Kandidat, eine Running Back 6 overall, Running Back 8 per Game. Hat von uns auch einen Award bekommen, also unglaubliche Saison gespielt. Der Grund war natürlich der unglaublich einfache Schedule, gerade gegen Ende der Saison, ne? Natürlich der Ausfall von Terry Cohen, du hast angesprochen, der 2019 hatte Montgomery 242 Carries und 25 Receptions und 2020 auch wieder 247 Carries, also die Carries sind gleich geblieben, aber die Receptions haben sich mehr als verdoppelt mit 54 Receptions gegenüber zu 25 Receptions, weil halt Terry Cohen nur 3 Spiele gemacht hat, ne? Und Cohen hat die letzten 2 Jahre 71 und 79 Receptions gehabt und der Junge hat Vertrag bis 2024, hat 2021 6,6 Millionen Dead Money, also das heißt, der wird 100% zurückkommen und dadurch das Upside von Montgomery, was er gegen Ende der Saison hatte, wird halt nicht mehr da sein und dann ist Montgomery halt wieder nur so ein Average Floor Low End Running Back 2 und nicht dieser Top 10 Running Back und deswegen ist natürlich jetzt, ja, du musst Montgomery verkaufen, ja, 100%.
Ja. Dann habe ich einen, bei dem ich mir selber nicht so ganz sicher war. Ich habe ihn mal in die Sell-High-Kategorie gepackt und bin gespannt, ob du zu dem was zu sagen hast. Das ist Chris Carson. Chris Carson ist Free Agent. Und ich glaube tatsächlich, dass irgendwie viele Franchises Concerns wegen seiner Injuries haben werden. Und ich glaube, das Beste, was ihm passieren kann, ist, dass die Seattle Seahawks mit ihm verlängern.
Ja.
Und ich weiß absolut nicht, was passieren wird. Würde ihn daher am liebsten jetzt, wenn ich ihn hätte, verkaufen.
Ja, sehe ich ähnlich. Das Beste, was ihm passieren kann, ist, dass er da bleibt, ja, auf jeden Fall. Die wollen ja auch wieder viel mehr laufen, haben sie das schon angekündigt. Der ist jetzt 26, wird im September 27, also auch, was das Alter angeht, ist die Zeit langsam vorbei. Injuries hin und her, also spricht alles dafür, ihn zu verkaufen. Und am besten wäre natürlich, wenn er wieder zurückgeholt wird von den Seahawks, dann kannst du halt argumentieren, dass er halt der Workhorse ist und dann kannst du ihn halt super verkaufen, ne? Wenn er in den Free-Agency-Markt geworfen wird, dann hast du halt eher weniger Argumente. Deswegen ist Carson für mich jemand, den ich jetzt verkaufen würde und ja, möglichst hoch natürlich, ne?
Ja. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Filetstück des heutigen Abends. Das ist Devonta Adams, weil der einfach auch auf seinem absoluten Peak spielt, ne? Der Michael Thomas, ja, das Jahr 2020. Rodgers geht eventuell, wo wir eben schon gesagt haben, es wird nicht passieren, er wird wahrscheinlich bleiben. Aber ich glaube trotzdem, dass Wide Receiver Verstärkung kommt, dass Devonta Adams einfach weniger an Targets sehen wird. Und ich glaube, ihr kriegt einfach im Moment, also ihr kriegt ja alles für Devonta Adams. Deshalb ja, einfach abgeben.
Ja, ich bin auch schon dabei in unserer Dynasty, den zu verkaufen. Ich bin auch schon in harten Verhandlungen gewesen. Ich will jetzt nicht darüber reden, weil unsere Dynasty hört natürlich zu. Ich will jetzt nicht meine Hosen runterlassen. Aber Adams ist 28, wird im Dezember 29. Ist, wie gesagt, bei Wide Receiver ist es ein bisschen anders. Wie gesagt, die FIFA-Evaluation, da ist es auch festgehalten auf Patreon. Guckt euch das gerne an. Ja. Der hat einfach 17 Touchdowns gefangen, ne? Das ist natürlich historisch gesehen ein absolut kranker Wert. Der war der absolute Focal Point der Offense. Der hatte null Konkurrenz und der hatte halt einen MVP mit Rodgers, ne? Das wird alles, ja, in Klammern zu sehen sein für 2021. Also 17 Touchdowns wird er wahrscheinlich nicht wiederholen. Focal Point ja, aber nicht so, dass er halt gar keine Konkurrenz hat. Und Rodgers wird nicht mehr auf diesem absolut krassen MVP-Level sein. Und deswegen, ja, wie bei den Running Backs, ne, die natürlich jetzt eine herausragende Saison hatten mit Kamara und Henry, ist auch Devonta Adams natürlich jemand, den man natürlich, also auch Kamara und Henry, ne, und jetzt auch Adams sind natürlich, wenn wir sagen Sell High, dann ist das auch Sell High, ne, dann, jo, also, keine Ahnung, T. Higgins plus 2 First Rounder oder so. Das wäre für mich jetzt, also frühe First Rounder, keine Late oder so, ne, wenn man das absehen kann. Sowas zum Beispiel wäre high oder noch besser, weiß ich nicht. Also T. Higgins ist natürlich jetzt ein schöner Name, aber zum Beispiel McLaurin und Clyde Edwards-Helaire plus First Rounder. Irgendwie sowas, ne? Für Devonta Adams. Also wirklich auch sell high, dass man auch wirklich sehr, sehr viel dafür bekommt. Ne?
Das ja, gleiche kannst du natürlich. Da war mein Kamara-Angebot an Talca gar nicht so frech, wie ich dachte.
Weißt du, das ist immer so schwer zu sagen, was angemessen ist, was nicht angemessen ist, weil jeder Fantasy-Owner, die Spiele anders sieht als du selber. Ne? Also das ist einfach so schwer zu sagen, was man abgeben soll, was nicht. Kommt natürlich auch auf deinen Kader an. Ja, es ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Aber ich glaube, dasselbe, was wir für Adams gesagt haben, kann man auch, glaube ich, für Hopkins anwenden. Ja. Der ist ungefähr genauso alt wie Adams. Ich frage dich als Cardinals-Fan, wie siehst du Hopkins? Siehst du den höher als Adams oder siehst du den niedriger? Siehst du den gleich? Würdest du den auch hochverkaufen?
Das kommt ganz darauf an, was Cliff Kingsbury mit den Cardinals macht. Also, wenn Cliff Kingsbury sich weiterentwickelt, dann sehe ich ihn auf jeden Fall vor Adams. Ich glaube, dann sieht er viele Targets nächstes Jahr. Die Cardinals werden sehr viel ins Passing-Game mit Hopkins gehen. Sie mussten ihn ja gezwungenermaßen irgendwie dieses Jahr sehr viel isolated irgendwie in spielen lassen und haben keine Chance gehabt, ihn irgendwie ja mal ein bisschen übers Feld zu schicken, mal irgendwie seine Stärken auch korrekt dann richtig auszunutzen, auch mal ein bisschen für Ablenkung zu sorgen. Larry Fitzgerald kann hoffentlich dann gehen mit seinen 11 Millionen, die er uns immer kostet. Dafür kann dann ein hervorragender Wide Receiver, rein vom spielerischen Können im Moment her gesehen, kommen. Nichts gegen Larry Fitzgerald, absolut nicht. Und ja, ich glaube, DeAndre Hopkins wird davon profitieren. Also ich hätte ihn tatsächlich vor, ich hätte sie zumindest gleich auf. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn weiter vorher hätte, aber gleich auf jeden Fall, ja. Und dementsprechend, sell high schon, kommt drauf an, was man kriegt. Also ich glaube, er ist nicht in der Range, wo ich ihn verkaufen würde. Mhm. Aber wenn ich was Gutes kriege, klar, also dann auf jeden Fall. Das sind alles, das muss man übrigens für alle guten Spieler sagen, ne? Also, ja. Wenn ihr nicht gerade irgendwie das Titelfenster offen habt, dann haut einfach raus für geile Sachen.
Ja, ja. Ja, ich denke auch, dass Adams und Hopkins in der gleichen Range sind, dass du auch für Adams deutlich mehr bekommst. Und deswegen genau, ist halt Adams eher derjenige, den ich sell high würde als Hopkins. Ja.
Genau. Ja, du hast gerade eben, jetzt muss ich gerade einmal zu kurz zu Thailand springen, bevor wir noch einen Wide Receiver machen. Du hast gerade eben die Aaron Rodgers Touchdown Rate angesprochen. Und ich habe noch Robert Tonyan als sell high, weil Robert Tonyan hat 10 Touchdowns gefangen dieses Jahr. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass es so viele waren. Aber dadurch war er auch der Thailand Nummer 3, ne? Er war sonst Nummer 20 in Targets über alle Tight Ends. Das ist halt schlecht, ne? Und ich glaube nicht, dass Rodgers seine Touchdown-Rate so aufrechterhalten wird, so wiederholen wird. Tonyan ist Restricted Free Agent. Das heißt, der wird wahrscheinlich gematcht werden und dann bei den Packers bleiben. Für mich ein absoluter Sell-High-Kandidat.
Ja, Tonyan hat mehr Touchdowns als Calvin Ridley. Stephon Diggs, Hopkins, Keaton Allen. Bin ganz bei dir.
Okay.
Fully Touchdown-dependent. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie du in einer Folge gesagt hast, ja, der ist nicht nur Touchdown-dependent. Und da hatte ich ja noch die durchschnittlichen Targets aufgezählt und da hast du dann auch nur gelacht. Für einen Tight End ist das irgendwie noch einigermaßen okay, aber
genau,
so viele Touchdowns gefangen, ähnlich wie jetzt quasi zum nächsten, den wir kommen, Adam Thielen, ne? Der hat auch viel durch seine Touchdowns gelebt. Wie siehst du Adam Thielen in Dynasty?
Raphael, hervorragende Überleitung.
Ja, habe ich auch gedacht.
Ja, also Adam Thielen für mich auch in Sell High. Aufgrund seines Alters, vor allem Leute, die jetzt irgendwie in den Rebuild gehen und ihn haben, ne, können ihn noch an Contender verkaufen, weil ich glaube, Adam Thielen ist trotzdem noch ein sehr guter Wide Receiver, auch im Fantasy. Und deshalb ist das so ein Spieler, wo ich mich tatsächlich frage, wann ist das beste Fenster? Und ich bin ja auch so ein Typ, ich bin sehr ungeduldig. Es ist für mich dann schwierig, die Füße still zu halten.
Ich auch, Junge, ich sag's dir. Deswegen, Dynasty ist eigentlich gar nichts für mich, weil ich bin voll ungeduldig. Ich kann doch, also.
Ja, aber das eigentlich beste Fenster für Adam Thielen ist meines Erachtens, glaube ich, zu Beginn der neuen Saison. Ne? Wenn man so merkt, dass Justin Jefferson eben noch nicht die klare Nummer 1 ist, sondern dass Adam Thielen das noch ist, dann wäre das ideale Fenster, um irgendwie Adam Thielen an den Contender, der dann irgendwie 2-0 gestartet ist, zu verkaufen und eben ordentlich was einzusammeln. Ne? Aber dafür wäre ich zu ungeduldig.
Ja, ja. Es kann so Win-Win sein, glaube ich, wenn man Adam Thielen jetzt verkauft. Derjenige, der vielleicht irgendwie nächstes Jahr im absoluten Win-Now-Fenster ist oder so, der könnte davon profitieren. Ich glaube, eine Saison hat er noch oder vielleicht sogar zwei. Aber dann wird es schon langsam kritisch. Ne? Der wird 31 zur neuen Saison. Kommt man so langsam ins Alter, ne? Man hat ein paar mehr Wehwehchen.
Ja, ich kenne das, ja.
Ja, Justin Jefferson ist für mich auch noch nicht die klare Eins, aber ich habe da mal so eine Analyse angestellt. Das wäre jetzt zu viel Aufwand, das alles aufzuzählen. Aber ich hatte mal mit dem Brian Schlechtekunst auf Twitter, ich hatte mal so ein Redraft-Ranking von Wide Receivers erstellt. Da hatte ich Adam Thielen vor Justin Jefferson und dann hatte ich eine kleine Diskussion mit ihm und habe dann im Nachgang nochmal auf Player Profiler mir einige Statistiken angeguckt und dann doch Justin Jefferson vor Adam Thielen gerankt. Im Großen und Ganzen kann man festhalten, dass Jonathan Taylor mehr Targets hatte und auch effektiver war und Adam Thielen mehr Touchdowns einfach gemacht hat. Der hatte 14 Touchdowns.
Ja,
ne?
Justin Jefferson, ja. Nur der Vollständigkeit halber.
Nee, Adam Thielen hatte mehr.
Ja, also, du hast Jonathan Taylor gesagt. Das,
ach echt? Okay, sorry. Ja, sehr gut. Super. Okay.
Nicht, dass wir hier allermäßig korrigiert werden auf Twitter oder so.
Stark. genau, also Thielen hatte 14 Touchdowns. Das ist ein absoluter Bestwert. Ne? 2018 war sein bis dato Bestwert 9 Touchdowns. Also hat er komplett, war wirklich eine Touchdown-dependent Saison von Adam Thielen. Und Jonathan Taylor, ne? Crazy. Justin Jefferson heißt der gute Mann. Der wird, glaube ich, da in Zukunft halt die Eins sein und hatte jetzt schon mehr Targets. Und von daher, ja, Adam Thielen ist für mich auf jeden Fall ein Sell-High-Kandidat aufgrund des Alters allein auch schon und aufgrund der ganzen Situation im Team, dass er potenziell nächstes Jahr nicht mehr die Eins ist. Natürlich wissen wir alle, dass die Run-Pass-Ratio von den Vikings ist nicht das, was ich haben möchte bei dem Wide Receiver. Mhm. Und deswegen Adam Thielen für mich auch ein Sell-High-Kandidat.
Ja. Ja, wir wären damit soweit mit unserem Buy-Low-Sell-Highs durch. Wir haben aber noch so ein paar Kandidaten, bei denen wir nicht so recht wissen, was machen wir mit denen. und du hast schon viel über Kenyon Drake gesprochen. Das ist nämlich so einer. Also es ist mehr so Risk by Low, habe ich es mal genannt, oder Sell kinder High irgendwie so. Ne? Und Kenyon Drake ist so einer, keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Ne? Also was machen wir mit Kenyon Drake, Raphael?
Ja, ich hoffe auf eine super geile argumentativ fundamentale Antwort von dir, ja, dass du mir sagst, ja. Junge. Das und das passiert, das und das musst du machen, weil ich bin auch Kenyon Drake-Owner in einer Dynasty.
Ich auch.
Und ich würde den gerne verkaufen, aber ich weiß ganz genau, ich bekomme gar nichts für den.
Ja.
Und ich weiß halt nicht, ne? Wenn die Cardinals den zurückholen, dann ist er wenigstens so ein Running Back 2 Kind of Spieler, dass man ihn aufstellen kann, aber immer mit der Gefahr, dass er halt nur ja mit einem Touchdown halt über die 15 Punkte kommt, ne? Anders schafft er es nicht. Das Gute bei ihm, er ist jetzt 26 schon geworden im Januar. Das heißt, er hat noch genau eine Saison, bevor er in die Regression fällt. Ich bin gespannt. Also Chase Edmonds hat 1 Million Cap-Hit und 113.000 Dead Money. Glaubst du, Chase Edmonds werden die cutten? Also die werden jetzt nicht, also ne, wie gesagt, 1 Million Cap-Hit, 113.000 Dead Money, sparen nicht viel dadurch, aber sparen zumindest 900.000.
Nee, sehe ich überhaupt keinen Grund für.
Ja, okay.
Da ist sehr schwierig. Also ja, Entschuldigung, hör mal wieder.
Weil, wenn sie Chase Edmonds behalten, sag du es mir, ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich verstehe nicht, was sie dieses Jahr mit Kenyon Drake gemacht haben. Kenyon Drake sah auch tatsächlich nicht so spritzig aus. Ne? Man hatte irgendwie das Gefühl, der hat keinen Bock oder so, keine Ahnung. Deswegen finde ich es wirklich sehr schwierig. Ich glaube, ja. Es wäre fast das Beste, wenn er irgendwo anders als Running Back 1 unterschreibt, nur da fehlen mir halt so ein bisschen die Landing-Spots. Wo er der klare Running Back 1 dann auch ist, unbeschrittener Workhorse und so, ne? Deswegen,
ja.
Also ich bin ja, unter anderem wegen Kenyon Drake sehe ich mich auch nicht mehr im Titelfenster, weil ich weiß absolut nicht, was mit ihm passiert. Also, keine Ahnung. Und deswegen dachte ich, du könntest mir das vielleicht beantworten als Cardinals-Fan. Also, wenn er bei den Cardinals ist, dann hat er halt seine Baseline von diesem Jahr, die nicht sonderlich hoch ist tatsächlich. Ja, und ich weiß nicht, ob das Beste wäre.
Ja, ist richtig. Ich glaube, mehr als so ein Running Back 20, kind of, sage ich jetzt mal, Low-End Running Back 2, mehr ist, glaube ich, nicht mehr drin. Ne? Und weil er halt nur noch ein reiner Runner ist. Und wenn Chase Edmonds zurückkommt, dann, also ja. Erstmal muss er natürlich bei den Cardinals bleiben, dann müssen die Cardinals Chase Edmonds entlassen.
Ja, dann sehe ich Hoffnung. Hoffentlich für Kenyon Drake, weil dann kann er endlich wieder ins Receiving-Game einsteigen. Also,
verstehe ich. Ja, genau, dann sehe ich halt Hoffnung, dass es in der Richtung halt was wird. Ne? Ja. Und wenn das halt, also wenn die zwei Sachen halt nicht passieren, dann wird es halt sehr, sehr schwer. Deswegen ist er für mich halt eher ein Sell-High, guckt, was ihr bekommt und im Zweifel nimmt das schlechte Angebot an.
Oh, okay, ja, für mich wäre er deswegen halt ein Hold einfach, also kein
Sell. Ja, okay, klar, das natürlich sowieso.
Ja, aber.
Das kann man natürlich immer irgendwie so. Ne?
Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin.
Aber du hast schon recht, Landing-Spot gibt es quasi überhaupt nicht in der NFL. Wir haben eine relativ breite Rookie-Klasse, wie man natürlich immer sagt, ne, die beste zweite Bundesliga, sagt man ja auch schon seit 10 Jahren.
Also, ja, nächstes Jahr mit Schalke auf jeden Fall.
Mit Schalke, ja, mit Schalke, das stimmt, dann ist es wirklich mal, dann ist der nächste große, das große Tier in der zweiten Liga. Da kann man das schön wieder sagen, beste zweite Bundesliga das, überhaupt. Aber ja, Landing-Spots sind fast nicht da, ich wüsste nicht, wo der hingehen sollte. Also Steelers ist vielleicht eine Option, dass man sagt, komm hier, wir signen einen Free Agent oder so. Aber ob der da hinter der O-Line irgendwas machen würde, ist halt auch die Frage. Ansonsten gibt es quasi keine Franchise, die, also Bedarf ist ja eh immer so eine Sache bei Running Backs, aber es gibt eigentlich keine Franchise, Buccaneers vielleicht, also Buccaneers, Steelers sind, glaube ich, die einzigen, die annähernd irgendwie einen Running Back suchen. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich kann mir auch nichts vorstellen, ich war gerade noch am Überlegen, aber ne, irgendwie nicht so. Deswegen mal sehen. Ja,
Best Case wäre einfach, dass er bei den Cardinals, dass er zurückkehrt. Ich meine, Kingsbury hat ja oft gesagt, dass er ihn mag und er hat ihn ja auch bis zuletzt immer eingesetzt, zumindest im Rushing-Game. Ne? Also ja, das hat er ja gemacht und er hat auch gesagt, es gefällt ihm, wie er immer in die Wand läuft, das findet er cool und deswegen kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass sie den zurückholen. Der hat ja auch dieses Jahr schon für wenig Geld unterschrieben. Ne? Ich weiß nicht, wie viel das war.
Ja, es war der Transition Tag. Wenig ist relativ. Es waren, glaube ich, 8 Millionen ist der Transition Tag, glaube ich.
Ah, okay.
Und dafür kriegst du halt auch best. Ja, ich weiß nicht. Ja, also, okay. Ah, das gefällt mir nicht so.
Ja, ganz schwerer Case, ja. Also im Vakuum, wie gesagt, würde ich den eher abgeben. Aber natürlich ist es ein Hold und einfach die Free Agency abwarten und ja.
Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist Tyler Lockett. Tyler Lockett für mich ein Sell, weil ich immer noch glaube, man kriegt einiges für ihn. Also, du hast eben schon mal, ich weiß gar nicht mehr, bei wem es war, angesprochen, Run First in Seattle nächstes Jahr wieder. Man hat gesehen, was das macht mit Tyler Lockett's Value, weil seit Woche 8 haben die das, glaube ich, wieder so verfolgt. Und Metcalf ist da die klare Nummer 1 mittlerweile. Also, von daher, nehmt, was ihr kriegen könnt, würde ich sagen. Ich glaube, man kriegt immer noch viel für ihn und ich würde ihn loswerden.
Ja, sehe ich genauso. Lockett mit dem zweiten Jahr in Folge, wo er dann in der zweiten Saisonhälfte abkackt. Er ist halt ein Wide Receiver, da, für die kriegst du immer tendenziell mehr und ja, für mich ist er auch jemand, den ich abgeben würde, weil der einfach zu inkonstant ist, ne? Der hat dann seine Flashes, wo er dann irgendwie 3 Touchdowns total spektakulär fängt von Russell Wilson und dann total seine 40, 50 Punkte macht, aber ja, es ist für Tyler Lockett, glaube ich, ich guck mal gerade hier, ECR hat ihn auch Wide Receiver 33, der ist auch mittlerweile schon 28, also nicht, dass das, also ich will es nochmal betonen, ja, also 28 ist jetzt kein Alter, wo man sagt, okay, der ist alt oder so, ne? Aber es geht schon mal in die Richtung, es geht schon mal Richtung 30 und beyond 30 wird es dann langsam kritischer. Das heißt, wenn man jetzt ein gutes Fenster wählen könnte für Locke, dann ist es jetzt, weil nächstes Jahr ist er dann quasi 29, ja, wenn man das einfach so ganz stupide sagen kann. Und dann geht's schon näher Richtung 30. Das heißt, jetzt ist, glaube ich, das beste Fenster für Locke, um den zu verkaufen.
Dann habe ich so ein paar Second-Year-Wide-Receiver, weil Second-Year-Wide-Receiver, die noch nicht ganz den Ausbruch geschafft haben, aber wo man eben schon sieht, dass da was hintersteckt, das sind auch immer sehr gelungene Trade-Targets für mich. Und das ist auch ein Grund, ich wollte noch was zu Trade-Calculators sagen. Das ist natürlich ein Grund, warum Trade-Calculators völliger Bullshit sind, weil die werden diese Second-Year-Wide-Receiver auch komplett low bewerten. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel guckt, wir waren ja eben auch schon bei Laviska Shenault oder Darnell Mooney, oder jetzt kommen wir zu Denzel Mims. Wenn ihr die da eingibt, dann werden die fast gar kein Value da drin haben. Der Beste ist noch von Tan, heißt derjenige, habe ich eben schon mal erwähnt. Dynasty Process, die nehmen halt ganz offen, legen die ihre Values und nehmen sich den ECR als Grundlage, wo Raphael ja häufig heute schon gesagt hat, in Dynasty passen die Rankings so mittelmäßig gut, also ganz gut. Und dementsprechend werden die zugrunde gelegt, aber die sind bei Second Year Wide Receiver natürlich auch mittelmäßig. Also deswegen Denzel Mims ist der erste, den ich hier auf der Liste habe, ist für mich ein ganz klarer Buy. Überragender Whopper, Top 5 Whopper über alle Wide Receiver der NFL. Wer soll dem gefährlich werden, ne? Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass ein neuer Quarterback her muss. Also die müssen Justin Fields draften oder eben Zach Wilson auch von mir aus. Und dann ist das Problem, hoffentlich holen sie nicht Robinson oder sonst wen. Dann Denzel Mims.
Auf jeden Fall. Ist potenziell die Nummer 1 und das wäre natürlich super, ne? Unter neuem Quarterback-Play. Und hinter einer vielleicht, ja, insgesamt besseren, also in einer besseren Offense, ist das natürlich dann derjenige, den man dann da haben will. Und deswegen, ja, du hast vollkommen recht. Also, wenn man jetzt den Calculator anschmeißen würde und da würde man irgendwie Drittrunden-Pick, ich weiß nicht, ob, was würde der sagen? Weißt du das?
Nee, kann ich gleich, während wir hier weitersprechen, mal eingeben, dann kann ich dir sagen, wie viel tatsächlich ein Denzel Mims wert wäre. Aber
ich kann mir vorstellen, dass der da vielleicht so eine 60-40 für Mims immer noch sieht, aber wenn du dann vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas Kleines dazu gibst, dass du den Feier da schon bekommst. Aber ja, wie du hast schon gut gesagt, ne, Calculator sind immer mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall.
Und dann, wir haben eben schon gesagt, bei Daniel Mooney und Laviska Shenault irgendwie so ein Drittrunden-Pick, vielleicht Viertrunden-Pick, dann muss man für die nächsten beiden echt gar nichts mehr hinblättern, weil die nächsten beiden sind Bryan Edwards und Donovan Peoples-Jones. Bryan Edwards von den Las Vegas Raiders, falls sie jemand nicht kennt, und Donovan Peoples-Jones von den Cleveland Browns. Und die haben halt beide so, ich sag mal, die Opportunity, weil bei Bryan Edwards werden Zay Jones und Nelson Aguilar Free Agents und bei Donovan Peoples-Jones Vorname Rashad Higgins und also Rashad Higgins wird Free Agent und OBJ könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der getradet wird. Und dann wären die beiden halt potenzielle Wide Receiver 2, Wide Receiver eventuell bei Bryan Edwards sogar 1. Also High Risk, High Reward, aber das Ganze eben für sehr wenig Geld. Und von daher, warum nicht?
Ja, sehe ich ähnlich, sehe ich genauso. Ja.
Dann habe ich noch einen ganz speziellen Gast auf unserer Liste. Und der ist seit, also ich glaube, vor letzter Saison war er auf jeden Fall schon der Sleeper der Stunde. Und ja, davor das Jahr wurde auch schon gehypt. Das ist Mecole Hardman. Und ihr habt ihn gestern gesehen, hat natürlich auch gefumbled, aber trotzdem sonst ein solides Spiel gehabt. Wir sagen ja auch immer, dass Kansas City Wide Receiver zu ja, avoiden sind, sag ich mal. Aber trotzdem, irgendwie würde ich für den schon was hinblättern, weil Sammy Watkins wird Free Agent, DeMarcus Robinson wird Free Agent und einfach mal so einen Shot nehmen auf Mecole Hardman als Wide Receiver 2. Man hat natürlich gesehen, gestern Byron Pringle hatte mehr Snaps als Mecole Hardman. Das hat mich wieder so ein bisschen stutzig gemacht. Ich hatte das natürlich vorgestern schon alles hier mir notiert. Was sagst du zu Mecole Hardman, Raphael?
Ja, also es wäre mir jetzt egal, ob Byron Pringle da jetzt mehr Snaps gesehen hat oder mehr Routes gelaufen ist oder sonstiges. Für mich ein absoluter elektrisierender Wide Receiver und hat immer Big Plays in petto und für mich auf jeden Fall ein absoluter Buy-Low-Spieler. Ich weiß gar nicht genau, ob man den noch low bekommt, weil ich glaube, die meisten wissen, dass Watkins Free Agent wird und auch eh gar nicht mehr viel gesehen hat und dass die Rolle von Mecole Hardman eigentlich nur steigen kann. Und deswegen ist er für mich auch auf jeden Fall, fällt er für mich eher in die Buy-Low-Reihe als in die In-Between-Risk-Buy-Or-Sell-Kinda-High Reihe. ja, Mecole Hardman, würdest du ein Late First für Mecole Hardman ausgeben?
Ach, das ist schwierig, ne? Also ich würde es für Wide Receiver ausgeben, bei denen ich weiß, da kommt auf jeden Fall was, weil
ja, für Late Higgins, First.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, klar. Ich meine, um die Range zu sagen, ja.
Ja, gut, okay. Und bei Late First ist halt immer so ein Dart Throw, ne? Da weißt du nicht, was kommt. Und das weißt du halt bei so Higgins, Chenaults und Curtis Samuels, was weiß ich, weißt du das eben. Aber für einen Mecole Hardman, da wäre ich schon zögerlich, muss ich sagen.
Ja, ich kann mich erinnern, letztes Jahr wurde in unserer Dynasty Deontay Johnson für einen Late First geholt. Und das hat sich natürlich komplett ausgezahlt. Ne? Hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Aber was verlierst du, wenn du einen Late First abgibst? Ne? Also, ja. Ich sehe durchaus das Potenzial, dass Mecole Hardman, sagen wir mal, so ein Top 30 Wide Receiver wird, also den du jede Woche wirklich auf die Flex packen kannst. Und das alleine würde mir, glaube ich, schon reichen für einen Late First. Aber das wäre schon mit Risiko verbunden.
Ja, also das würde mir dann auch reichen, ne? So ein Top 30 Wide Receiver, da würde ich einen Late First wahrscheinlich auch für hergeben. Aber ja, weil es eben zu sehr Dart Throw ist. Aber Da, ja, für Mikola hat man aber trotzdem nicht. Das wäre mir zu heikel. ich habe übrigens mal geguckt, Denzel Mims ist zum Beispiel nach dieser Value Calculation 900 irgendwas an Value wert. Leider spinnt die App gerade, deswegen kann ich tatsächlich nicht rein. Meine Empfehlung bleibt aber trotzdem bestehen. Also Dynasty Process ist, wenn ihr was benutzt, das Richtige, weil die eben auf den ECR greifen und alles wirklich komplett transparent ist. Wer auch 978er Value hat, ist in einer 1QB League, Jalen Hurts zum Beispiel. Also man könnte sagen, Denzel Mims hat keinen Wert.
Jo, anscheinend schon.
dementsprechend wird der Third Pick wahrscheinlich irgendwas um die, keine Ahnung, 300, 400 oder so an Value haben. Also das wird sich nicht viel tun. Und
krass.
Lasst Trade Calculators einfach sein.
Ja, oder betrachtet die halt irgendwie als Orientierung oder so. Ne? Aber genau. Es ist schon wirklich halt, und es kommt natürlich auch immer sehr, sehr stark darauf an, ob man jetzt in einem Win-Now-Fenster ist oder nicht, ne? Oder ob man in einem Rebuild ist und so, dann ändert sich natürlich komplett alles, ne?
Ja, sehr gut. Genau so ist es. Und ich würde sagen, damit haben wir alle Spieler besprochen. 1,50, ja, schön. Also ist eine lange Folge geworden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ihr konntet viel mitnehmen, wahrscheinlich schon. Also wir hatten ja einige Spieler genannt, ein paar Diskussionen dabei gehabt und macht auf jeden Fall die FIFA-Evaluation. Finished, immediate future action, sowas, genau. Werdet ihr nie wieder vergessen, natürlich. FIFA wird auch natürlich irgendwann in 10 Jahren noch der Leadblogger-Artikel dazu kommen. Und dementsprechend, ja, let's go. Letzte Worte, Raphael.
Was machen wir nächste Folge? wir haben ja letzte Woche schon über unsere Folgen gesprochen, da wussten wir nicht, was wir nächste Folge machen, also die übernächste Folge machen. Sollen wir vielleicht mal so ein kleines Redraft Top 20 Running Back Wide Receiver besprechen, wo wir da ungefähr die Leute sehen oder so? Ist das spannend für die? Vielleicht können die Zuhörer uns ja vielleicht mal sagen, was sie vielleicht spannend finden würden für die nächste Folge.
Ja, das ist gut, ja.
Dynasty Rankings kommen auf jeden Fall von mir, ne? Da habe ich schon viele Anfragen bekommen, aber das ist halt sehr zeitintensiv, ne? Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Da muss man halt sehr, sehr viel beachten, ne? Also das ist jetzt nicht so wie Weekly Rankings oder so, dass man einfach nur auf die Matchups guckt und auf die momentane Situation. Da muss man halt, ne? Ihr habt ja in der heutigen Folge gehört, was wir alles beachten müssen. Deswegen, das dauert noch ein bisschen, aber vielleicht, ja, was würdet ihr gut finden für nächste Folge, weil in der darauffolgenden Folge werden wir ein Mailbag machen, ausführliches. Also und danach gehen wir halt in die Pause, deswegen brauchen wir für nächste Woche brauchen wir noch ein fetziges Thema.
Ja, wir haben natürlich einen Fallback-Plan, aber es wäre schön, wenn ihr uns was mitteilt und ist doch immer schön, eure Bedürfnisse zu bedienen. Das freut uns, da haben wir auch immer Spaß, uns darauf vorzubereiten. Also haut wirklich alles raus, was euch einfällt. Wir werden dann ja, das auch
so, ich hätte jetzt noch spontan so Outlook von Second Year Running Backs, dass man die bespricht, was wir erwarten, was wir vielleicht 2020 gesehen haben, was wir 2021 erwarten können.
Ja, so ja wir hatten schon einige Second Year Player heute dabei, deswegen das wäre vielleicht ein guter Anschluss, ja. Also warum nicht? aber lasst uns gerne mal eure Ideen da und dann nehmen wir das mit auf. Wir hören uns auf jeden Fall mit welchem Thema auch immer nächste Woche am Dienstag wieder. Und wünschen euch bis dahin einfach eine schöne Woche. Es findet ja kein Pro Bowl statt, glaube ich. Ah, übrigens, es ist Senior Bowl, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt am 30. oder 31. oder so. Kate Johnson, ne? Notiert euch den Namen. Zuerst gehört bei Upside. Kate Johnson von den South Dakota State Jackrabbits. So, nur damit ich es schon mal gesagt habe, damit ich später sagen kann, ich habe es euch gesagt. Und in diesem Sinne, schöne Woche, viel Spaß beim Senior Bowl und bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.